Schönen guten Abend, liebe Freunde des Films erotischer Männerstimmen, heute auch erotischer Frauenstimmen, Filmfreaks, Nerds, Idioten und wer sonst noch diesen Scheiß hier anhört. Nein, es ist der Zelluleute-Podcast Nummer 9 und wir freuen euch, dass ihr ihn wieder runtergeladen habt. Ich würde so gerne sagen, heute wieder eingeschaltet habt, aber mit live ist noch nichts. Und ja, es ist heute ein bisschen chaotisch. Wir haben heute ein bisschen ein anderes Team, was nicht heißen muss, dass der Podcast schlechter wird. Vielleicht wird er sogar besser. Aber die Götter waren uns nicht gewillt oder der Gott. Und wir haben schon überlegt, ob wir es komplett flach fallen lassen. Aber da ich selber extrem hasse als Podcast-Hörer anderer Podcasts, wenn die einfach mal eine Woche aussetzen, haben wir gedacht, wir zeigen dem Gott, wer den längeren hat und machen es trotzdem. Und heute habe ich bei mir Yara Burleson.
Hi.
Philipp Schulz.
Hallo.
Und wie immer den guten alten Podcasten Pott.
Ja, okay, hi, das bin ich.
Okay. Hast du dich jetzt nicht angesprochen gefühlt?
Nee, ich weiß, ich verstehe nicht ganz, was du aus meinem Nachnamen gemacht hast, aber
ja, ist okay. Ja, es ist mir, während ich es gesagt habe, auch aufgefallen, dass du ja Pol heißt.
Ja, macht nichts, ist okay. Ich bin
zufrieden damit. Wie bist du denn gepolt? Späßchen hast du in deinem Leben schon gehört?
Oh, ungefähr Tausende. Aber okay. Nee, ich werde mich nicht weiter hier kleiner machen lassen.
Okay, was für jemanden, der 1,96 ist, ja sowieso schon mal ein Kunststück ist. Aber gut, ich fange an wie immer mit den News. Danach werden wir kurz einen Leserbrief noch vorlesen. Dann werden wir besprechen, welche Filme haben die heutigen 4 Zelluleute in den letzten 2 Wochen geguckt. Und danach werden wir keine Top 10, aber eine Gesprächsrunde zum Thema Filme, die auf Comics basieren haben. Und ich fange mal an mit den News. Frank Frazetta ist ja vor 2 Wochen oder so grob gestorben. Und das ist der Typ, der eines der bekanntesten Fantasy-Bilder gemalt hat, nämlich dieser Typ, der so eine Streitaxt hat und auf so einem gewaltigen Pferd sitzt und der ist gestorben und es war unter anderem das Cover von Fire and Ice, dem Comic, dem Animationsfilm, den ich in meiner Top 10 genannt hatte. Und Fire and Ice, dieser Film, wird jetzt wohl als Realverfilmung gemacht, also wäre er früher dran gewesen, hätte er spitze in unsere Top 10 gepasst. Und zwar hat Robert Rodriguez die Rechte dafür gekauft und will ihn auch verfilmen.
Oh, okay, also Robert Rodriguez macht jetzt in der letzten Zeit sehr viel. Ich habe ja irgendwas von Red Sonja gelesen und so. Und dann halt noch Machete oder Machete oder wie es nochmal ausgesprochen
wird. Machete.
Machete, okay. Und der ist ja wieder ordentlich dabei. In den letzten Jahren war es ja eher ruhiger, oder?
Ja, Philipp, Yara, habt ihr dazu was zu sagen?
Nicht gerade mein Lieblingsregisseur, aber den Zeichentrick, von dem du gesprochen hast, den kenne ich auch. Also den habe ich mal als Kind gesehen und war damals auch total hin und weg. Aber ja, bin mal gespannt, was er draus macht. Also ich weiß auch nicht, wie ich den Film jetzt so nach heutigen Standards finden würde. Als Kind hat mich das damals auf jeden Fall sehr geflasht.
Also mir sagt der Film gar nichts. Ich finde Robert Rodriguez allerdings sehr cool und ich denke mal, ich werde mir den sicherlich anschauen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles von Rodriguez gesehen und ich habe sogar seine Rezepte auf dem Bonusmaterial der Sin City DVD nachgekauft, falls es jemanden interessieren sollte. Aber ja, wie gesagt, zu dem Thema an sich kann ich nicht viel beitragen, weil mir gar nichts gesagt, was du da gerade beschrieben hast.
Okay. Also du kennst auch Fire and Ice nicht?
Nein.
Okay. Dann, ich wollte es nochmal wissen, hätte ja sein können, dass ihr was dazu beizutragen habt. Es wird eine Verfilmung des Videospiels, was sich extrem an anderen Verfilmungen orientiert, nämlich sehr gerne ein Kinofilm sein möchte, ist in Planung. Und zwar geht es um das Videospiel Heavy Rain. Dazu ist ein Film in Planung. Was sagt ihr dazu?
Überrascht mich auf alle Fälle sehr, weil ich meine, Heavy Rain ist ja eigentlich dadurch bekannt, oder das Besondere an Heavy Rain ist es ja, dass es ja eher ein Film ist und jeder, der es gespielt hat, ich meine, wenn man jetzt die Szenen nicht selber spielen würde, sondern die ganze Zeit nur zugucken würde, dann hätte man ja quasi schon den Film gesehen und naja, ich meine, dann braucht man das Ding noch nicht mehr zu gucken, oder?
Nein, nee. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe es leider bisher erst eine halbe Stunde gespielt, aber im Grunde wüsste ich nicht, wenn ich jetzt Fan des Spiels wäre, warum ich mir die ganze Storyline nochmal im Kino angucken soll, ohne selber daran teilzunehmen, richtig? Und wenn ich das Spiel nicht kenne, wiederum wüsste ich nicht, ja gut, vielleicht wenn der Film sehr gut wird oder einen sehr guten Regisseur hat, macht es vielleicht Sinn, aber sonst, also mich begeistert es jetzt auch nicht gerade so von der Idee her.
Ja, okay, nächste News, Pirates of the Caribbean 4 wird in 3D geschossen, ist jetzt nicht unbedingt die Mega-News, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass jeder Film der Zukunft in 3D geschossen, habe ich gesagt, gefilmt wird.
Ja.
Aber ja, ich bin auch gar nicht so ein übertriebener Pirates of the Caribbean Fan, aber jemand großer Fan der bis jetzt Trilogie?
Nein.
Na, als großen Fan würde ich mich auch nicht bezeichnen. Ich finde sie aber sehr gut, also den ersten Teil auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich hab da immer gute Familienerinnerungen dran. Weil ich glaube, die Teile kamen immer so relativ zu Weihnachten raus. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Kann sein.
Ja, zumindest glaube ich mich daran zu erinnern, dass ich mit meinen Eltern da häufig in den Filmen war. War immer sehr lustig. Also die Filme sind nicht super.
Philipp, hast du ja sicherlich Pirates of the Caribbean im englischen Original gesehen. Ich hatte letztens in einem Forum gelesen, dass die deutsche Synchronisation von Johnny Depp halt sehr tuntig machen soll und dass jemand deswegen den Film nicht gut findet in Deutsch. Hast du zufällig auch beide Versionen gesehen und kannst dazu was sagen?
Ich habe nur die englischen gesehen. Aber er kommt natürlich auch von der Körpersprache etwas tuntig rüber.
Naja.
Aber mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass er vom Sprechen her sehr tuntig, also ja, schwer zu sagen. Ich habe nicht drauf geachtet. Also vielleicht, ich müsste es mir nochmal unter dem Aspekt angucken. Aber mir ist nichts dergleichen aufgefallen.
Also mir ist es in der Deutschen jedenfalls nicht negativ aufgestoßen, aber ich kenne die Englische in dem Fall nicht.
Okay. Ja, ich finde, wie gesagt, ich weiß nicht, ob derjenige nicht sich an seinem extremen, also er hat ja auch so, ich glaube, das ist auch Absicht, dass die Rolle, dass er die teilweise etwas tuntig spielt. Aber keine Ahnung. Wir gehen zur nächsten News. Shia LaBeouf, spricht man den eigentlich so?
Ich befürchte schon, aber den kann ich absolut nicht leiden.
Der Nachname wird von LaBeouf gesprochen.
Wie wird der gesprochen?
LaBeouf, glaube ich. Er wird immer Shia LaBeouf genannt.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob man den Vornamen dann Shia ausspricht, also Englisch wahrscheinlich. Aber der Nachname wird wohl LaBeouf ausgesprochen.
Okay. Auf jeden Fall der gute Mann. Ich mag den übrigens. Irgendwie mag ich den, auch wenn er in sehr viel Crap mitgespielt hat. Finde ich ja irgendwie sehr, sehr sympathisch. Und er hat in einem Interview ziemlich deutlich über Indiana Jones 4 ein Urteil gefällt, nämlich dass der Film nicht so toll wäre und dass das vor allem an ihm liegen würde. Also er ist schuld, dass diese Legende gestorben ist und er hat großen Respekt vor Steven Spielberg, aber er hätte in gewissen Szenen einfach nicht überzeugt, findet er, und er findet, man muss das auch mal sagen können, was ich irgendwie ziemlich groß finde für so einen jungen Mann. Also, den man übrigens demnächst im zweiten Teil von Wall Street von Oliver Stone an der Seite von Michael Douglas sehen wird.
Auf den Film freue ich mich auch sehr, muss ich sagen. Ich finde Wall Street 1 genial und Charlie Sheen als Jungschauspieler super. Michael Douglas sowieso sehr, ja, sehr cool, einfach als, wie heißt er noch, Gordon Gekko, glaube ich, heißt er, oder? in Wall Street 1. Und soweit ich mich erinnere, ich hatte mich vor ein paar Wochen mal drüber informiert, soll er ja auch wieder, also Gordon Gekko soll ja auch wieder Hauptdarsteller sein. Wird auch von Michael Douglas gespielt? Weiß das jemand?
Ja. Es geht, der Trailer, den gibt es schon online, da kommt er aus dem Knast raus. Es ist sehr geil gemacht, weil es eben so echtzeitmäßig ist. Und ja. Er bekommt am Anfang seine Sachen zurück. Und da ist eben auch so ein Monster-Handy dabei, also wie man eben in den 80er Jahren noch Handys hatte. Also so ein, was aussieht wie so ein kabelloses Haustelefon, aber wenn man drei davon aufeinander klebt. Und ist ein sehr geiler Trailer und es ist übrigens jetzt schon ein dritter Teil im Gespräch. Also ich glaube, in Cannes hatte der zweite Teil jetzt Premiere, wenn ich mich nicht völlig täusche. Aber ich freue mich auch sehr.
Ich muss sagen, es gibt halt zwei Jungschauspieler, sage ich das mal, die meine Kindheit komplett vernichtet haben. Das eine ist halt Justin Long, den man vielleicht auch als diesen Mac-Typ aus den Apple-Werbespots kennt. Der war halt der Sidekick von Bruce Willis in Stirb langsam 4. Eines so der eher besseren Filme aus meiner jugendlichen Zeit. Und das zweite ist halt wirklich Shia LaBeouf, der es wirklich total geschafft hat, Indiana Jones mehr oder weniger zu ruinieren. Ist vielleicht nicht seine eigene Schuld oder er hat nicht alles
gemacht. Doch, nee, es ist nach seiner Ansicht eben seine Schuld.
Ja,
sie also, ist mit dir einer Meinung.
Ja, also
dann, das ist seine Mitschuld. Er gibt teilweise auch sogar Steven Spielberg die Schuld. Aber nimmt halt auch einiges auf seine eigene Kappe.
Ja, stimmt.
Also ich habe den in die 4 noch gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich bin jetzt auch nicht so der große Fan der Reihe. Aber ich habe die South Park-Folge gesehen, in dem thematisiert wird, dass Steven Spielberg und
Lucas.
George Lucas, wie haben sie es genannt? Sie haben Indie geraped.
Genau.
Es gibt eine ganze Folge, kennt ihr die? Wo es darum geht, dass sie Indiana Jones vergewaltigt haben.
Auf einem Indiana Jones Flipper, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lustig, das durch eine ganze Folge zu ziehen.
Hat übrigens zum Thema George Lucas. George Lucas hat wohl einen Brief an die Lostmacher geschickt, die wohl gerade mit sehr viel Kritik überhäuft werden, und hat denen gesagt, ihr müsst einfach so tun, als hättet ihr es von Anfang an alles so geplant und als hättet ihr von Anfang an gewusst, wo die Reise hingeht, weil er hätte das bei Star Wars damals auch so gemacht, obwohl er eben nicht, wie er immer behauptet hat, 9 Teile geschrieben hat und von Anfang an sich halt nur für diese 3 mittleren entschieden hat, weil storymäßig, effektmäßig die anderen noch nicht möglich gewesen seien. Das wäre alles Nonsens und sie müssten einfach nach außen hin, und das hat irgendeiner von denen dann eben an die Presse geleakt. Also ziemlich lustig, finde ich.
Würde vor allen Dingen erklären, warum die neueren Star Wars Verfilmungen nicht so toll sind wie die alten.
Ja, der hat einfach keinen Drive mehr. Es wird von Napoleon Dynamite wird's eine Animated Television Series geben, also eine Comic-Verfilmung. Ich muss sagen, dass Napoleon Dynamite mich schon als Film nicht so umgehauen hat. Ich fand den irgendwie ein bisschen seltsam. Ich hatte mir da irgendwie was ganz anderes erhofft. Vielleicht ist es auch wieder der typische, der Zuschauer ist Teil des Films und ich bin mit den falschen Erwartungen angegangen. Aber es wird eine Fernsehserie, eine Animated geben als nächste News. Gibt's dazu Meinungen?
Von mir immer, also Napoleon Dynamite, da habe ich das gleiche Problem wie mit Fear and Loathing in Las Vegas. Wenn man sich den Film völlig nüchtern betrachtet und absolut völlig glatt anguckt, dann kommt da irgendwie nicht so wirklich der Humor rüber. Aber Napoleon Dynamite ist halt mit seinem ähnlich schrägen Humor oder völlig anderen Humor unglaublich witzig. Damit meine ich noch nicht mal so diese berühmte Tanzszene ganz zum Schluss, wo glaube ich der Hauptdarsteller hier zum Jamiroquai-Song tanzt, sondern alleine irgendwie seine Körperhaltung und ständig diese er ist auf so einem leichten Pfad zwischen angenervt sein und sehr witzig sein. Dann regelmäßig, wenn er halt irgendwie angesprochen wird, sagt er halt sowas wie, okay. Also ganz wichtig, man muss diesen Film auch im Englischen gucken. Er ist absolut, glaube ich, nicht übersetzbar. Und der Film ist sehr gut.
Okay. Es gibt einen neuen Teaser-Trailer zum Film Iron Sky. Iron Sky ist, glaube ich, eine finnische Produktion, kann es sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Film, der sich vor allem viel durch die Internetgemeinde finanziert hat und auch neue Wege gegangen ist in dem Bereich und einen extremen Hype erfährt. Und zwar geht es um die Geschichte, dass 1945 die Nazis heimlich mit einer Rakete auf den Mond geflüchtet sind und auf dem Mond ihren Angriff auf die Erde vorbereitet haben und eben, ich glaube, nächstes Jahr oder so auf die Erde zurückkommen. Und die Trailer sind sehr B-Movie stylisch, sehen sehr lustig aus, haben so fast was Ed Wood-mäßiges. Und ich bin sehr gespannt, vor allem nach Genuss des Teasers, wie der Film wird. Ist einer von euch mit Iron Sky bekannt? Vertraut?
Nee, sagt mir gar nicht.
Ich leider auch nicht.
Ich habe halt nur diese Werbung dafür auf Spiegel Online gesehen. Das hat mich echt überrascht, dass das so ein Mainstream-Medium darüber berichtet.
Okay. Und die letzte News für heute, Sam Worthington, also der Avatar, Terminator, Clash of the Titans Star, wird der neue Alan Quatermain werden. Und so viel zum Thema Helden der Kindheit zerstört, obwohl für mich Quatermain mehr so ein Indie-Ersatz war, weil ich in Indie nicht ins Kino konnte. Und ich das mehr so die weichgespülte Family zusammengeklaute Indie-Version mit Richard Chamberlain fand. Jemand von euch Quatermain-Fan?
Nein.
Ich kann mich auch nur ganz dunkel dran erinnern. Das ist so eine Art Indie-Klon, kann man wirklich sagen. Ne? Ja, ich erinnere mich. Es geht in dem einen Teil um irgendeinen leuchtenden Stein. Oder
da ist auch immer eine Frau dabei, glaube ich.
Fand ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ich bin, wie gesagt, auch nicht der größte Indiana Jones-Fan, aber ich fand den eigentlich sehr unterhaltsam. Wenn der im Fernsehen lief, habe ich den als Kind auch immer geschaut. Der Film ist sehr gut.
Okay, so, zum nächsten Programmpunkt, Leserbriefe. Also Plural ist da völlig unangebracht, weil es ist nur einer, aber ich möchte ihn doch verlesen. Ihr könnt uns nämlich Leserbriefe schreiben an die zelluleute@googlemail.com Adresse. Und ihr könnt übrigens auch Mitglied werden auf der Facebook-Seite, beim Zelluleute-Seite. Und das ist facebook.com/zelluleute. Und Twitter kann man auch folgen. Carsten, wie ist der Twitter-Account nochmal?
Zelluleute. Celluleutel. Zelluleute.
Was?
es fing so gut an, dann habe ich mich verraten.
Also Zelluleute, so genau. Wie unser Podcast heißt.
Korrekt.
Also der Leserbrief ist von Michael Meyer und Michael schreibt, guten Tag, nachdem ich nun also das furiose Finale eurer Top Tens der Coming-of-Age-Filme hören durfte, bin ich, wie ich das öfters nach euren besten List mache, durch mein DVD-Regal geklettert. Also er muss ein riesen DVD-Regal haben. Und habe mal geschaut, was ich so zum Thema noch hätte und mir mal wieder ansehen sollte. Jedenfalls tauchte dabei ein Film namens All About Lily Chuchu auf, welcher da prima reingepasst hätte. Den habe ich selber seit Jahren nicht mehr gesehen, habe den aber in bester Erinnerung und da meine DVD die letzten Monate damit verbrachte, in meinem Bekanntenkreis die Runde zu machen und so ziemlich jeder überaus angetan davon war, möchte ich euch den mal wärmstens ans Herz legen. Gibt es meines Wissens nach nicht in Deutschland, aber die UK-DVD sollte noch zu haben sein. Ansonsten dürft ihr gerne so weitermachen. Ich werde mir euer fachmännisches Gerede mit Freuden weiterhin anhören. Und fachmännisches hat er in Anführungszeichen gesetzt. Ich weiß nicht, was er uns dafür sagen kann. Das wird an mir liegen, meinst du?
Nein, natürlich nicht.
Und damit wollte ich das einfach nur besonders betonen, wie fachmännisch wir sind.
Genau.
Oh ja, ich wollte bestimmt eigentlich
unterstreichen. Das ist eingefallen als Anführungszeichen.
Genau. In E-Mails, da kann man halt nicht so viel machen.
Man hätte auch unterstreichen, 3 Ausrufezeichen in dick gedruckt, kursiv. Wo kursiv ist dann wieder so ein bisschen fishy. Nun gut. Wir gehen zum nächsten.
Tastatur gehabt. Also.
Nochmal?
Tastatur und wusste nicht genau, wo jetzt bei den anderen Hieroglyphen auf seiner Tastatur denn die anderen Unterstriche sind oder so.
Ja, aber ich weiß zum Beispiel ist auch nicht, wie ich was unterschreibe. Unterstreiche. Sonst würde ich ja das eigentlich bei mir, bei generell allem, was ich im Internet poste, machen. Also, dass ich alles unterstreiche.
Also, generelles Nerdwissen hier kann ich da wieder einbringen, wenn man vor, am Anfang eines Satzes oder das, was man halt unterstreichen will und am Ende so einen Unterstrich macht, dann machen manche Bulletin Boards und E-Mail-Programme daraus tatsächlich einen kompletten Unterstrich Absatz oder Textteil.
Okay. Das danke für diese kleine Nerd-Brise.
Danke, bitte.
So, wir kommen zur nächsten Rubrik. Filme, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Ich bin mal so frech und fange einfach an. Also, der Esel fängt immer an oder so ähnlich. Und ich weiß den deutschen Titel leider nicht. Ich habe einen Film gesehen, der heißt It's Complicated mit Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin und John Krasinski. Also Krasinski gehört nicht zum Obercast, aber er spielt eine grandiose Nebenrolle. John Krasinski kennt man vielleicht aus Leatherheads und anderen Filmen, aber ich will mal zu den Hauptdarstellern kommen und überhaupt zu dem Film. It's Complicated ist eine Romantic Comedy, die Meryl Streep spielt, eine in die Jahre gekommene Frau, also muss man eigentlich nicht dazu sagen, sie ist ja inzwischen ziemlich alt. Und sie hat sich von ihrem Mann vor 10 Jahren getrennt, weil er mit einer jüngeren, hübscheren abgehauen ist und ist gerade darüber hinweg und durch irgendeine Familienfeier, ich glaube, der College-Abschluss des Sohnes, begegnen sie sich und abends in der Hotelbar, obwohl er ja mit dieser Jüngeren inzwischen verheiratet ist, besaufen sie sich und landen miteinander im Bett und Alec Baldwin findet es ganz, ganz großartig und macht ihr von dem Tag an heimlich den Hof und zeitgleich lernt sie aber auch Steve Martin kennen, der eher so einen Spießer spielt, also einen sehr schüchternen Mann, der auch geschieden ist und aber noch in einem früheren Stadium ist, also gerade 2 Jahre von seiner Frau geschieden und der verliebt sich auch ein bisschen in sie. Hört sich ziemlich langweilig an, der Film hat auch recht durchwachsene Kritiken bekommen, aber ich muss sagen, ich fand ihn großartig. Es ist so eine Romantic Comedy mit viel Gefühl, aber auch unglaublich lustigen Momenten. Also ich habe mich ein paar Mal richtig gelacht und es passiert nicht so oft, also dass ich wirklich lache. Ich finde zwar manchmal Sachen lustig, aber ich musste wirklich laut lachen. Und gerade Alec Baldwin, wer 30 Rock mag, ich finde Alec Baldwin ist wie so ein guter Wein, der wird mit den Jahren immer besser.
Also was man zu Alec Baldwin, also was ich bei Alec Baldwin und als Mann kann ich das einfach so mal sagen, ich hätte gerne seine Stimme. Also ja. So wie der redet, Wahnsinn, toll.
Also das denke ich mir auch immer. Also ich meine, ich denke mir immer, warum hat der Carsten nicht die Stimme von Alec Baldwin? aber
stimmt.
Also ich würde mir das an deiner Stelle auch denken. Nein, genug geflaxt. Ich finde auch, dass er eine extrem coole Stimme hat und wer Alec Baldwin in 30 Rock mag, dem wird er auch in diesem Film super gut gefallen. Ich finde, er ist in Deutschland, dadurch, dass Saturday Night Live, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland übertragen wird, aber zumindest wurde es früher nicht übertragen und er ist ja einer, der da ganz früh mitgemischt hat und man kennt in Deutschland gar nicht so sehr sein Comedy-Talent, weil die meisten Filme, die so über den Teich geschwappt sind, waren dann Actionfilme oder Thriller. Und in 30 Rock, wird 30 Rock eigentlich in Deutschland ausgestrahlt im Fernsehen?
Ich glaube ja. Also ich meine, ich bin mal drüber gestoßen im Fernsehprogramm, aber nie reingeschaut.
Kennt ihr die Serie alle?
Ich kenne sie auch nur vom Hören sagen.
Ich bin ein sehr großer 30 Rock Fan. Also die Serie ist halt sehr lustig und ich glaube, sie läuft im deutschen Fernsehen auf ZDF Neo, aber da irgendwie um 13.30 Uhr und wird irgendwie völlig falsch vermarktet. Das Tolle an 30 Rock ist halt, dass es halt so eine Saturday Night Live Auskopplung ist, so ähnlich wie Studio 42 oder 54, glaube ich, genau. Aber die eine hat es halt nicht geschafft und 30 Rock hat es halt geschafft und 30 Rock gewinnt halt sehr stark, hauptsächlich durch halt Alec Baldwin, aber halt auch durch
Tina Fey.
Durch Tina Fey, genau. Die lustigerweise, als sie mal auf einer Benefizgala war, gefragt worden ist, ja, sie tragen ja das gleiche Kleid wie die Hauptdarstellerin aus Studio 54. Und da hat sie gesagt, nein, meins ist kürzer und lustiger.
Okay.
Ja,
bei Tina Fey, ich fand's lustig, wie ich gerade eben schon anmerkte, ich lache nicht immer, wenn ich was lustig finde. Es sei denn, ich mache den Witz.
Tina Fey, um das noch ganz kurz zu sagen, hat übrigens eine absolute Party-Horror-Geschichte zu erzählen, die absolut gruselig ist und man eigentlich nur aus Filmen kennt. Wollt ihr die hören?
Ja.
Okay, und zwar hat Tina Fey eine Narbe an der rechten Wange. Und ja, wenn sie darauf angesprochen worden ist, woher sie denn diese Narbe hat, als Kind saß sie auf dem Rasen beim Haus von ihrer Eltern. Irgendein wildfremder Landstreicher kam an, hat ihr mit einem Messer in die Wange gestoßen und ist dann geflohen und wurde nie wieder gesehen. Seitdem hat sie diese Narbe an der Wange.
Und es gibt tatsächlich Leute, die das glauben.
Ach so, also ich habe das in einem Interview über sie gelesen. Kann sein, dass das nicht stimmt, ja.
Ich glaube, du hast den Witz nicht kapiert, aber...
Ich glaube,
sie vielleicht... Also man weiß es nicht. Es könnte ja auch ein Scherz sein von ihr. Aber Tina Fey, für alle Leute, die nicht 30 Rock gucken und nicht Saturday Night Live, die kennen sie entweder aus diesem Film, wo sie sich eine Tragemutter... Leid, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, und vor allem als Persiflage auf
Sarah Palin.
Genau, dankeschön. So wünsche ich mir das. Sie ist eine großartige Comedian in Amerika und die erfolgreichste übrigens und die beliebteste momentan. Aber ich will zum nächsten Film, damit es nicht völlig ausschweift, aber guckt euch It's Complicated an, wenn ihr Lust habt auf der Film. Ich will jetzt auch nicht den Film zu hoch heben. Es ist nämlich, der Film lässt sich mit einem Wort extrem gut umschreiben, ohne dass man ihn jetzt für einen Oscar nominieren müsste. Und zwar ist der Film einfach nur entertaining. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist ein deutscher Film und ich fand ihn super. Und als ich ihn mir gekauft habe, habe ich gedacht, das wird so die Standard-Wannabe-Gangster- Bushido-mäßige, wir sind hart und kommen von der Straße und im Drogenmilieu Geschichte, aber er hatte sehr viel Herz und sehr glaubhafte Charakterentwicklung und eine super Besetzung, und zwar ist das der Film Chico. Kennt den jemand von euch?
Ich kenne den Trailer zumindest und fand den auch eigentlich so interessant, dass ich mir den Film anschauen wollte, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Ist das so ein Fatih Akin-Dingen?
Der hat den produziert, aber die Regie hat Özgür Yildirim geführt, der sonst, glaube ich, nur zwei andere Filme gedreht hat in seinem Leben. Aber Fatih Akin, der Name kommt im Abspann auch vor. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt Produzent war, aber Regie geführt hat auf jeden Fall der Özgür. Und es ist mit Dennis Moschito, den kennt man aus Kebab Connection, heißt der, glaube ich. Kennt den etwa keiner? Mit Nora Tschirner?
Den Film kennt ich, aber ich habe ihn auch nicht gesehen.
Sehr guter Film. Und Moritz Bleibtreu spielt darin.
Ich wollte gerade sagen, der spielt doch auch noch mit.
Und Moritz Bleibtreu spielt sehr überzeugend übrigens einen Hamburger Großdealer. Und was man dazu sagen, also um mal kurz zu umreißen, dieser Chico ist ein, man könnte schon fast sagen, ein, heute habe ich aber Hänger. Wie heißt denn der bekannteste Kokain-Dealer der Filmgeschichte?
Tony Montana.
Genau. Er hat so ein bisschen den Drive von Tony Montana, sprich, er möchte unbedingt der große Checker werden. Und egal, was ihm im Weg steht, er hat vor keinem Angst. Und er hat einen Freund, der ist ähnlich drauf. Und sie wollen unbedingt den Grasdealer-Ring übernehmen in der Stadt. Und gehen halt zu irgendeinem Grasdealer und überfallen den und sagen, sag deinem Boss, wir sind jetzt die Neuen und so. Und der Boss ist eben der Moritz Bleibtreu und der holt die Jungs. Und die sagen ihm, ich will für dich arbeiten, nicht der hässliche Typ da, dem ich mal eben so einen aufs Maul hauen konnte und er hat nichts gemacht und bei mir würde das nicht passieren. Und es passiert dann das ein oder andere und die beiden Freunde bekommen Streit und der Dennis Moschito-Charakter wird dann eben die rechte Hand von Moritz Bleibtreu und wie das in so Gangsterfilmen, zumindest in den guten, so ist, dann kommt erst der Aufstieg und dann kommt eben langsam die Kehrseite des kriminellen Milieus und es ist alles sehr dramatisch am Ende und sehr emotionsgeladen und ich finde den Film super. Ich finde auch dieser Dennis Moschito, ich kannte ihn nur aus Kebab Connection, wo er einen extrem sympathischen, chaotischen Loser-Typen spielt. Und in diesem Film spielt er wirklich extrem überzeugend den Assi, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ich kann ihm nur jedem empfehlen. Dann habe ich als letzten, heute zumindest vorgestellten Film, White Lightning gesehen mit Edward Hock und Carrie Fisher. Carrie Fisher ist euch ein Begriff, nehme ich an.
Leia, Prinzessin Leia, oder?
Guck mal, so gehört sich das für einen Nerd.
So sieht's aus.
Und sie spielt übrigens eine extrem abgefrackte, White Trash, in die Jahre gekommene Bitch. Also sie spielt keine Prostituierte, aber sie ist auf jeden Fall hat eine interessante Rolle und sie spielt sie extrem überzeugend. Und man merkt auch, vielleicht liegt es auch an der Maske, aber sie ist auch wirklich sehr in die Jahre gekommen und hat keinen Prinzessinnenglanz mehr. Und der Film, wenn man sich das Cover anguckt und die Zusammenfassung hinten auf der DVD liest, könnte man denken, es ist so ein typisches Biopic wie Walk the Line. Und zwar geht's um einen, es ist inspiriert an, also nicht, es hält sich wohl nicht zu getreu, dann sagen sie immer, es wurde inspiriert von der Lebensgeschichte von. Und von der Lebensgeschichte eines Step-Tänzer, würde ich sagen, aber es ist mehr so eine Redneck-Version davon. Und es geht um einen Jungen, der irgendwo im Süden Amerikas, er hat einen ganz üblen Südstaaten-Akzent, aufwächst und sein Vater tanzt immer vor dem Trailer, wo sie drin wohnen. Und das ist so ein komischer Step-Tanz, wo irgend so ein anderer Hillbilly dann auf dem Banjo oder so Begleitung oder Gitarre-Begleitung spielt. Und der kleine Junge ist von Kindestagen an der Super-Addict. Also er gibt sich die ganze Zeit diese Schnüffel-Action, sagt man das?
Die Schnüffel-Action, habe ich noch nie gehört.
Ja, er macht Benzin in eine Tüte und inhaliert es dann, so wie so Russen-High werden, so wie diese Straßenkinder in Russland.
Achso, ich dachte, die machen so Spraydosen oder so.
Ja, es geht alles, was in irgendeinem... Ein was?
In Russland nehmen die, glaube ich, irgendwelche Reiniger, also weit ich
genau. Informiert
durch meine russischen Freunde.
Genau. Also wenn du mit denen das nächste Mal, wenn die dir eine Tüte reichen, fragst du mal genau nach, was da drin ist. Aber das sind meistens irgendwelche Verdünner. Es geht eigentlich nur um Chemikalien, die dir irgendwie das Hirn lahmlegen. Und der Film geht aber recht schnell weg vom Tanzen, obwohl es immer so ein Leitmotiv ist und zeigt eben, wie psychisch fertig dieser Hauptdarsteller von Edward Hock, auch übrigens extrem geil gespielt, ist. Und irgendwann wird sein Vater dann umgebracht von so zwei anderen Rednecks und er will Rache üben. Und es nimmt dann fast schon so eine Antichrist-mäßige Stimmung an gegen Ende, dass man denkt, what the fuck, aber ich will nicht spoilern. Was mir noch gut gefallen hat an dem Film, beziehungsweise mir aufgefallen ist, dass der Film weder schwarz-weiß noch Farbe ist. Also wenn man, sagen wir mal, auf einer Sättigungsskala von 1 bis 10 und 1 ist schwarz-weiß und 10 ist Vollfarbe, dann bewegt er sich irgendwo zwischen 2 und 5. Und das passt irgendwie super gut zu diesem super gecasteten White Trash Publikum und diesem Südstaaten Schlammdreck. Also es ist der Django der Biopic so ein bisschen. Es ist alles dreckig, es ist alles Lowlife und es ist auf jeden Fall trotzdem sehr entertaining und sehr interessant und das Ende hat's in sich. So, dann gehen wir mal weiter zu Yara. Yara, was hast du letzte Woche geguckt?
Also der letzte Film, den ich gesehen habe, das war nach längerer Weile mal wieder Der schmale Grat im Original. Oder habe ich den sogar nicht mal auf Deutsch gesehen? Ich glaube auf Deutsch sogar. Ja, einer meiner Lieblingsfilme.
Worum geht es in Der schmale Grat? Ich kenne ihn nicht.
Der schmale Grat, da geht es um eine Insel im Ersten Weltkrieg, die irgendwie so ein strategisch wichtiger Punkt ist. Die Japaner wollen da, glaube ich, irgendwie so eine Station errichten und die Amis wollen das verhindern. Und wie der Film das alles zeigt, ist halt unheimlich philosophisch rübergebracht. Man hört immer die Stimmen von den Soldaten, was für Gedanken die sich dabei machen. Sehr, sehr außergewöhnlich eigentlich für einen Kriegsfilm. Und ist meiner Meinung nach auch so einer von ganz wenigen Kriegsfilmen, die auch die Bezeichnung Antikriegsfilm wirklich verdienen würden. Weil die meisten Filme, wie Platoon zum Beispiel, der auch einer meiner Lieblingsfilme ist, ist für mich auch sehr großartig, hat aber immer noch dieses Flair, dass das Ganze halt schon noch irgendwie sowas Cooles an sich hat. Also man kriegt zwar diesen ganzen Horror teilweise auch schon übermittelt, aber es hat immer noch so ein... Also es ist immer noch was, was einen so fasziniert und was einen so ein bisschen dahin zieht und wo man sagen könnte, die haben richtig was erlebt da zusammen, so schlimm es auch gewesen ist und haben sich vielleicht dadurch auch weiterentwickelt und so. Und so gibt es halt wirklich sehr wenige Filme nur, die es schaffen, wirklich nur diese negative Seite rüberzubringen, wie es jetzt Der schmale Grat tut. Und trotzdem aber scheint gerade in diesem Film auch so eine ganz tiefe Spiritualität, weil sich das Ganze mit dem Menschsein an sich so auseinandersetzt durch, die den Film einfach zu einer ganz krassen Erfahrung macht, meiner
Meinung nach. Ist das dieser Letters from Iwo Jima?
Nein. Das ist ja von Clint Eastwood, glaube ich, was du meinst.
Genau, das wollte ich gerade fragen.
Nein, Der schmale Grat ist von Terrence Malick, der hat da Regie geführt. Der hat danach, wie hieß der, diese Pocahontas-Verfilmung.
The New World?
Genau, ja, das ist der.
Okay, den muss ich mir auf jeden Fall angucken, da habe ich letztens.
Der einen ganz eigenen Stil hat, in so ganz wundervollen Bildern, die, ich weiß nicht, was der anwendet oder was, der muss einfach ein extrem krasses Auge haben wahrscheinlich, weil da irgendwie so viel rüberkommt mit nur so ein paar Bildern, die in so einer ganz tollen Einstellung einfach gefilmt sind und die Musik dazu ist auch Wahnsinn einfach. Also wenn du den Film guckst, wahrscheinlich kennst du das Hauptthema des Soundtracks, weil der wurde auch oft schon für Kriegsdokumentationen genommen als Untermalung. Und also sehr, sehr, sehr ergreifend, wenn man die Ruhe dafür hat. Also es gibt auch viele Leute, die meinen, ist ein bisschen zu langweilig und nicht genug Action.
Also mir gefällt es eher, als wenn man jetzt zu viel Augenmerk auf Action im Kino legt bei Kriegsfilmen, nur um halt das Mainstream-Publikum vielleicht dazu zu bewegen, hinzugehen. Also Saving zumindest habe ich, Ryan. Genau, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber genau sowas meine ich wie Saving Private Ryan, wo man dann halt das Gefühl hat, dass auch, ja, Hauptsache auch der letzte Song geht noch ins Kino, damit die Kasse stimmt. Zumindest hatte ich den Eindruck, wenn ich viele Leute darüber reden gehört habe, weil, ja, viele sich halt an den Action-Szenen hochgezogen haben bei Soldat James Ryan, was ich dann doch komisch finde für einen Kriegsfilm.
Ja.
Und das wird bei Der schmale Grat auf jeden Fall nicht der Fall sein, denke ich. Und ich finde auch nicht, dass dem Film die Action fehlt oder so. Also ich fand ihn, als ich ihn gesehen habe, sehr, ja, sehr schön. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwie noch ein paar Michael Bay Helikopter gefehlt haben oder sonstige Spirenzchen.
Okay. Yara, sonst noch was gesehen letzte Woche?
Ansonsten gucke ich eigentlich sehr viel Serien. Also Film ist bei mir eigentlich sehr selten mal, dass ich mich da hinsetze und wirklich was aufmerksam verfolge, weil ich echt so zeitlich vollgestopft bin, mit diversen Serien auf den laufenden Stand zu kommen. Und ja, gerade wieder jetzt mit The Wire angefangen. Da war ich vor einer Weile mal bis zur dritten Staffel gekommen und wollte jetzt eigentlich mit der vierten weitermachen und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich wieder viel zu sehr rausgekommen bin. Und ja, das heißt jetzt alles nochmal von vorne schauen, neben den anderen, die ich mir nebenbei auch immer regelmäßig noch antun muss.
Obwohl ich bei The Wire, die ich übrigens die großartigste Serie überhaupt finde, weiß ich gar nicht, ob du da wirklich rausgekommen bist, weil die Serien ja immer so ein bisschen eine andere Facette der Stadt beleuchten. Also jede Season hat ja ein eigenes Hauptthema. Und ja, ich finde, bei The Wire hat man immer die ersten paar Folgen das Gefühl, man rafft gar nichts. Auf und ich weiß nicht, die vierte, ist es die mit der Schule oder ist es die mit Politik?
Also da geht's, also in der dritten ist auf jeden Fall schon viel Politik am Start, aber genau deswegen glaube ich nämlich auch, dass ich in der vierten dann überhaupt nicht mehr mitgekommen wäre, weil da wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Das war nämlich alles noch ziemlich offen gewesen. Und die vierte beginnt auf jeden Fall mit so einer grandiosen Eröffnungsszene, wo diese eine Ghetto-Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese Nadelmaschine im Baumarkt kauft.
Ah, Snoop heißt sie.
Das junge Mädchen.
Snoop.
Genau, Snoop. Super.
Ja, ich dachte, super, super Szene, super Film.
Ich dachte erst, es wäre ein Junge, ehrlich gesagt.
Aber ja, das habe ich ganz lang gedacht, bis ich es...
Dass es ein Mädchen ist, fand ich es noch viel großartiger.
Also diese Snoop, mir fällt der Name der Schauspielerin jetzt nicht ein, ist übrigens eine, sie kommt aus Baltimore und sie ist auch auf der, im Ghetto aufgewachsen und ist Tochter einer eine Schwert-Junkie-Frau gewesen, die auch, also sie weiß auch nicht, wer ihr Vater ist und die Mutter ist gestorben und sie war, ist deswegen auch so kleinwüchsig, obwohl sie glaube ich 25 ist oder so, weil sie eben so schwere Schäden durch die Drogensucht ihrer Mutter, die auch in der Schwangerschaft Crack geraucht hat. Und sie hat ein Buch geschrieben dazu, was man auf Amazon.com bestellen kann, über ihr Leben im Ghetto. Ich wollte mir das immer mal holen, ich habe es immer noch nicht, aber sie hat praktisch das gespielt, was sie sowieso jeden Tag erlebt hat, also zumindest in der Welt, in der sie jeden Tag gelebt hat. Ich nehme nicht an, dass sie mit der Nagelmaschine rumläuft und irgendwelche Leute, die Drogenzahlungen rückständig sind, erschießt. Aber sie ist, Stephen King hat über sie gesagt, dass sie the most creepy villain ever shown on a screen ist.
Was ja, leider bin ich, also war ja noch nicht in der Staffel. Ich habe nur mal die Folge, eine Folge, wo sie mitspielt, reingesetzt, genau um die Szene mit dem dem Bolzenschussgerät. Und deswegen kenne ich sie eigentlich auch nur aus der Szene. Aber das Buch interessiert mich jetzt schon, muss ich gestehen.
Ja, mich auch. Ich bin ein Biografie-Fan. Hallo?
Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade im Kopf den Faden verloren. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber du hast mich mit dem Biografie-Fan durcheinander gebracht.
Dafür entschuldige ich mich. Aber... Ja? Okay. nein, also sie ist...
Achso, jetzt habe ich es. Moment, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Ich wollte noch dazu sagen, ich habe die erste Staffel von The Wire komplett gesehen jetzt, die Woche. Also jetzt kann ich zwar nachher nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich halt die Woche eigentlich fast nur The Wire gesehen habe.
Ja, aber dann bringst du jetzt, das ist ja perfekt, dann frühstücken wir dich gleich mit ab.
Das dachte ich mir und ich muss halt auch sagen, dass es den Eindruck erweckt, dass halt nicht nur das Mädel, über das wir gerade geredet haben, da komplett aus dem Umfeld stammt, sondern man merkt den entweder, also ich denke, dass ein Großteil der Schauspieler aus dem Umfeld kommt oder da aufgewachsen ist oder in irgendeinem anderen US-Ghetto und dass der derjenige, der für das für die ja, die Szenerie und der die Geschichten geschrieben hat, auch einen sehr guten Draht dazu haben muss. Also ich denke, dass es jetzt nicht so was Besonderes bei der Serie ist, dass sie wirklich aus diesem Ghetto-Life kommt.
Sondern also Vorsicht. Ich weiß, dass einer der Kiddies aus der ersten Serie, der die Hauptrolle spielt, eigentlich der seinen kleinen Bruder retten will, oder also der, einer der wenigen, der eigentlich die erste Serie überlebt, den habe ich mal irgendwann bei Sweet 16, ich weiß nicht, ob es die Serie in MTV gibt, in Deutschland gibt.
Der ist mir auch aufgefallen, dass
den habe ich nicht. Er ist der super rich Boy, also irgendwie sein Vater ist der Hyperplattenproduzent und er darf dann mit Jay-Z auf der Bühne stehen auf seinem Geburtstag und so. Also er kommt auf jeden Fall nicht aus dem Umfeld.
Aber er kommt ja zumindest aus dem Umfeld dann dieser typischen Gangster-Rapper-Leute. Das heißt, er hat halt auch Verbrecher in seinem Umfeld, davon kann man schon mal ausgehen.
Nee, ich glaube, dass er wirklich ein Rich Kid ist und sein Vater ein erfolgreicher schwarzer Geschäftsmann ist.
Ist das der sehr relativ dunkle Haut hat?
Ja, also der hat ja, so.
Genau,
so
den hab ich nämlich auch irgendwo erkannte ich ihn auf jeden Fall, als ich ihn gesehen habe. Der andere, der Wallace, der, Achtung, Spoiler, ja in der Season 1 am Ende erschossen wird, der hat ja relativ helle Haut und der andere von den drei Jungen. Ist auch relativ hellhäutig, der ihn erschießt am Ende, falls du dich erinnerst.
Ja, es ist inzwischen sehr lange her, aber.
Bei mir ist es halt sehr frisch noch.
Gut, meinst du, oder?
Oh.
Der immer ein Mädel an der Strippe hat. Der Kleine.
Der Kleine, der auch ihm die.
I'm the man auf dem Sofa.
Geld fürs Drogen. Ja, genau.
Ja, okay.
Der ihm auch noch, der Wallace noch Geld für Drogen geliehen hat und so weiter.
Der, also das Beste an der Serie ist für mich Omar. Zweifelsohn.
Nicht spoilern bitte, aber ja, auf jeden Fall. Also
ein hyper üblen Gangster und dann von den Scriptschreibern so cool ihn dann aber schwul machen. Also ja. was The Wire zur Authentizität muss man da vielleicht noch sagen, dass The Wire in Amerika recht viel Kritik von den Schwarzen, da habe ich mal einen ganzen Bericht irgendwo im Internet drüber gelesen, erhält, weil eben die Macher, also dieser Typ, der das geschrieben hat und Regie führt, ist ein Weißer. Und es wird viel gesagt, ja, das ist so, wie du dir das vorstellst. Andererseits hört man aber auch immer wieder, dass es die realistischste Betrachtung eines Ghettos, also zumindest die erste Season, ist, die es jemals gab. Aber ja, man kann sich's raussuchen, was man jetzt glauben will. Ich fand, es ist auf jeden Fall eine der besten und intelligentesten Serien, die es gibt.
Also die, was die Authentizität angeht von dem Ghetto-Life, was da gezeigt wird, würde mir jetzt auch nichts einfallen, also keine Serie oder kein Film einfallen, der dieses Drogendealen in der Form so detailliert zum Beispiel zeigt. Und das, soweit ich weiß, also ich meine es mal in irgendeiner Doku gesehen zu haben oder in irgendwelchen Fernsehberichten, dass es ja auch so läuft. Das Einzige, was mich halt noch, also jetzt zum Beispiel mit dem, dass sie halt Leute haben, die an den Ecken stehen und nach der Polizei Ausschau halten, dass halt Minderjährige benutzt werden, so, das ist ja eigentlich relativ bekannt, denke ich mal. Also
auch ja.
Außerhalb von TV und Fernsehen. Und wurde aber so in TV-Serien oder Filmen, die ich kenne, noch nie thematisiert, wie jetzt die erste Staffel von The Wire das getan hat.
Insofern, also allerhöchstens in diesen brasilianischen City of Man-Geschichten.
Leider noch nicht gesehen, würde ich gerne.
Ja, da ist es auch, aber das ist ja wieder eine ganz anderer Kulturkreis.
Was ich dazu noch einbringen kann, hat einer von euch mal Menace to Society gesehen? Oder ja, Menace to Society? Entschuldigung. Da ist gerade mein halbes Jahr Französisch mit mir durchgegangen.
Du wolltest noch ein bisschen den David hier mit einbringen. Gibt's doch.
Ja, richtig.
Ja, natürlich, super Film.
Ja.
Und auch mein, für mich einer der prägenden Jugendfilme. In meinem Bekanntenkreis hat den einfach jeder gesehen und jeder hat ihn gefeiert, als wir so 15, 14, 15 waren. Und ja, es gibt halt die klassischen Szenen, die immer wieder zitiert werden. Hey Mann, ich geb dir auch einen Cheeseburger, Mann.
Genau. Ja. Und dann, bam.
Bei dir, Philipp, ähnlich, nehme ich mal an, in deinem Bekanntenkreis, weil du ja auch
ja,
so
nee.
Viele Spieler oder so kennst noch von früher, die sicherlich alle Filme gesehen haben werden.
Ja. Große Filme und ja, ich finde The Wire deswegen schön, weil er eben nicht nur diese Seite zeigt und auch nicht zu sehr glorifiziert, weil gerade gegen Ende der ersten Staffel machte das, finde ich, noch wesentlich besser als Menace to Society und ähnliche Filme, dass man wirklich denkt, Mann, was für eine Scheiße ist das hier eigentlich und ja. Wie ja. weit geht es und dass die Kiddies da eben auch mit dran glauben müssen und ja.
Das nicht, besonders durch diesen Charakter D'Angelo Foxley, der Cousin von, nee, Cousin? Neffe, glaube ich, ne?
Der Neffe.
Von dem großen Oberboss ist, der ja so ein bisschen das Gewissen dort ist. Teilweise ja. wieder da reinrutscht und an ihm wird aber immer sehr schön deutlich, auch in sehr intensiven Szenen, wie ich finde. Ja, wie die da drin stecken, dass das einfach denen ihr alltägliches Leben ist, wo sie reingeboren werden und ja, nichts anderes kennen eigentlich auch.
Versuchen das Beste daraus zu machen. Ja. Und auch wenn sie halt moralische Bedenken ja haben, wie zum Beispiel Wallace oder auch die in der ersten Staffel ja definitiv haben, was auch sehr gut dargestellt wird, auch nicht übertrieben, jetzt auf übertriebene Emotionalität der beiden irgendwie gezeigt wird oder so, sondern es wird halt einfach dargestellt, dass die natürlich darüber nachdenken, bloß ihnen halt nicht viele Möglichkeiten bleiben oder es ihnen jedenfalls nicht vorkommt, als wenn ihnen viele andere Möglichkeiten bleiben. Das ist halt the game und you have to play by the rules.
Genau.
Das sieht man auch an Oma sehr schön. Er hat ja nicht das Interesse gehabt, da also wieder Spoiler-Warnung ein bisschen vielleicht. Er hat ja nicht das Interesse, in einen Konflikt jetzt großartig zu geraten, wie er es dann im Endeffekt tut. Obwohl er natürlich daran hätte denken können, bevor er die Drogen der Leute, den Leuten abzieht, dass es dazu kommen kann. Aber im Endeffekt muss er dann halt töten oder getötet werden, akzeptieren. Und alle wissen, dass es so ist. Und ja, so läuft es ab, egal ob man 14 ist oder ob man bis 20 überlebt hat, sage ich mal.
Ja. Obwohl das ja sein Job ist. Also er ist ja dafür bekannt, dass er Drogendealer ausraubt. Das macht er ja praktisch schon immer. Dafür ist er ja bekannt.
Und ja, das stimmt. Aber er hat sich ja trotzdem sicherlich nicht ausgemalt, dass jetzt der Avon Barksdale, dass der halt ihn so jagen wird. Davon ist er scheinbar nicht ausgegangen, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, oder beziehungsweise, ich kenne halt nur die erste Staffel, vielleicht wird es ja an der zweiten noch vertieft, ich glaube, da wird wahrscheinlich noch mehr dazu gesagt, was er vorher gemacht hat.
Also ich glaube, Oma don't give a fuck, glaube ich. Aber
Oma don't rate.
Was hat der Ja. Give a shit. Aber übrigens die beste Shit-Szene in einer Serie ever, aber da kommst du noch hin. Wollen wir weitermachen? Carsten, was hast du letzte Woche gesehen?
Ja, also ich habe eine Menge in den letzten Wochen gesehen, aber ich wollte halt drei Filme ganz besonders herausgreifen, weil sie ja zum einen sehr aktuell sind und ich hoffe, die meisten noch was zu sagen haben. Zum einen habe ich halt den zweiten Teil von Iron Man gesehen. Das hatte ich ja schon vor ein paar Podcasts irgendwie so angeschnitten, dass ich mir nochmal extra die erste DVD angeguckt habe. Und also von dem ersten Teil. Und ja, ich habe halt den zweiten Teil jetzt gesehen. Und ich muss sagen, es gibt in dem Film zwei Schauspieler, die halt Iron Man 2 absolut tragen. Und das eine ist halt ganz klar Robert Downey Jr., der einfach nur irgendwie so ein bisschen selbstverliebt und stark sympathisch, unsympathisch hier den bösen Firmenboss oder guten Firmenboss, schwer aus welcher Betrachtung man das sehen soll, spielt. Und Sam Rockwell. Sam Rockwell ist jetzt vielleicht nicht so ganz bekannt, also bei mir war der vorher auch nie so ganz auf dem Radar, aber ich habe halt auch vor ein paar Folgen mal den Film Moon hier auch mal den Leuten empfohlen und da hat halt Sam Rockwell, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber mehr oder weniger alleine mitgespielt Und der spielt da halt diesen anderen, ich sage mal, Stark-Gegenspieler, der diese andere Waffenfabrik hat. Hammer, genau, Hammer Industries heißt die. Und ist auch passend zu dem heutigen Podcast eine Comic-Verfilmung, auch wenn das ja mehr so eine Comic-Serie ist. Leider fand ich jetzt Iron Man 2 nicht so gut wie den ersten Teil. Das lag halt daran, dass er zum einen sich selber nicht mehr so schön auf den Arm genommen hat, wie es halt im ersten Teil war. Und ich glaube, sie haben den Humor, glaube ich, so ein wenig entfernt. Und was mich halt auch noch so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten aufgefallen ist, vieles wirkt in dem Film für mich wie so eine Aufbereitung für so einen neuen Avengers-Titel.
Das habe ich auch gehört. Das wurde im Slash-Film-Cast auch kritisiert, dass man sich viel zu sehr darauf konzentriert hat, diesen Avengers-Film in die Wege zu leiten, anstatt sich auf den Iron-Man-Film zu konzentrieren.
Genau, ja, das finde ich auch. Das merkt man halt ganz klar an der Rolle von Samuel L. Jackson. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, obwohl bei Iron Man 2 kann man nicht so viel spoilern, aber ein Grundantrieb dieses Films ist es halt, dass der Hauptdarsteller eine sogenannte Palladium-Vergiftung hat. Und den ganzen Film über oder bis zu einer gewissen Zeit lang sieht es halt so aus, als ob ein Thema dieses Films ist, er muss diese Palladium-Vergiftung loswerden. Das wird dann aber quasi mit einem Handstreich von Samuel L. Jackson erledigt, der halt einfach sagt, ja hier, ich habe übrigens so ein experimentelles Medikament, so hier, Palladium-Vergiftung vorbei. Und ähnlich, ich sage mal, enttäuschend ist dann halt auch der letzte Endkampf. Aber sonst toller Film, bessere Actionsequenzen als in Transformers, weil halt gerne auf die Wackelkamera verzichtet wird. Und den Soundtrack finde ich halt auch recht gut. Hat den sonst noch wer gesehen oder will den sich wer angucken?
Also ich habe mich entschieden, mir erstmal nicht anzugucken. Also jedenfalls nicht, wenn sich das nicht irgendwie durch Zufall ergeben sollte. Wenn man mal irgendwann bei Freunden eingeladen ist, um den zu gucken oder sonstiges. Weil ich den ersten Teil sehr durchwachsen fand. Ich habe jetzt neuerdings gehört, dass der von vielen gehypt wird sogar. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum, weil die ersten 40 Minuten haben mich dann schon... Also ich wollte nach den ersten 40 Minuten eigentlich aufhören zu gucken, aber ich habe mit einem Freund den Film gesehen und hab dann einfach weitergeguckt. Danach ist er dann besser geworden. Als dann die Action-Szenen angefangen haben, die haben den Film quasi für mich gerettet. Die waren noch im ersten Teil sehr gut. Mich hat besonders gestört einfach, also was mich oft bei Comic-Verfilmungen auch stört, ist, dass die Story, die auf Grundlage der Comics ja eigentlich schon feststeht, also die, sag ich mal, wie derjenige, der Superheld zu seinen Kräften gelangt ist, steht ja bei Superhelden-Comics im Grunde schon geschrieben, aus den 70ern in Comic-Form fest.
Ja.
Und das wird in letzter Zeit häufig abgewandelt. Und bei Iron Man zum Beispiel finde ich es geradezu lächerlich, weil, Spoiler, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, er wird entführt und ist in irgendeiner komischen Höhle bei irgendwelchen arabischen oder orientalischen Widerstandskriegern. Und baut da halt eine absolute Hightech-Rüstung, die in der Comic-Vorlage auf jeden Fall natürlich bei Stark Enterprises in seinen Laboratorien gebaut wurde, was natürlich logisch ist, wenn du Hightech produzieren willst, gehst du halt nicht in eine Höhle nach Afghanistan, und das ist halt so ein extremes Logikloch für mich, selbst wenn ich die Vorlage nicht kenne, dass ich in der Phase, wo er das als Gefangener auch noch unter den Augen seiner Mujahedin-Aufpasser, sage ich mal, da seine Rüstung fertigt oder den Grundstein für diese Rüstung legt, es war dann doch ein bisschen zu viel des Guten für mich. Und das, es waren noch andere Sachen, ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern, es ist mittlerweile schon 2 Jahre her oder 3 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Aber am Ende des Films habe ich mir halt gesagt, so okay, es ist gutes Popcorn-Kino, kann man sich anschauen, mal für 2 Euro auf DVD holen. Aber mehr war es für mich auch nicht. Also ich fand ihn ähnlich durchwachsen, wie ich den ersten Hulk fand.
Alles klar. Ja, Was ich dann noch gesehen habe, das ist dann ganz was für meine doch stark feminine Seite. Den habe ich in der Überraschung.
Du solltest schon das zweite Mal betonen, kann das sein?
Echt? Wirklich? Was war das? Drin. Oh Gott. Verdammt, ich bin aufgeschmissen. Nein, und zwar ist es The Backup Plan. Im Deutschen hieß er Plan B oder der Plan B, eine Chance für die Liebe oder so. Keine Bange, ich bin da nicht freiwillig reingegangen. Den gab es halt in so etwas, was sich halt Überraschungspremiere nennt.
Das und sagst du eigentlich immer nur, wenn du in deine femininen Filme gehst und du möchtest es im Podcast nicht zugeben, dann war es dann wieder. Ich werde dann irgendwann zufällig mal in Dortmund sein und dann denke ich so, heute gehe ich in eine Sneak Preview und dann werde ich sehen, Mann, es gibt in Dortmund überhaupt keine Sneak Preview.
Ah, scheiße, jetzt kommt wirklich alles raus. Ja, okay. Wie finde ich jetzt den Faden wieder?
Plan B.
Ja, genau. The Backup Plan, worum geht's da? Also sehr überraschend, das ist halt irgendwie so eine CBS-Verfilmung. Das ist irgendwie so ein Filmlogo, das man irgendwie sehr selten sieht, wenn man mal ins Kino geht. Und Jennifer Lopez spielte halt die Hauptrolle und es geht halt darum, dass sie halt in New York lebt und den perfekten Partner sucht, den aber nicht findet. Und sie hat sich selber halt irgendwie so ein Limit gesetzt. Wenn sie ihn bis zum Zeitpunkt X nicht gefunden hat, dann versucht sie es halt mit einer künstlichen Befruchtung, weil auf alle Fälle der Kinderwunsch da ist. Und am Anfang, also so, ja, wie das halt so weiter im Film geht, sie trifft dann im Taxi irgendwie natürlich den Mann ihrer Träume, der alle ihre Vorstellungen entspricht und dann die typische Romantic-Comedy-Sache, sie fangen sich an zu mögen, dann plötzlich der Vertrauensbruch, Stimmung ganz unten und dann zum Schluss die Erlösung, wir mögen uns doch trotzdem alle. Also so relativ Standard, also da darf man nichts da darf einen nicht überraschen. Das Einzige, was halt irgendwie mich doch überrascht hat und wo ich doch ein paar Mal ernsthaft lachen musste, ist, oder naja, kichern musste, ist, um fair zu sein, Jennifer Lopez, weil sie hat, ich bin jetzt nicht sehr negativ oder positiv ihr gegenüber eingestellt, aber sie hat an manchen Stellen sich selber doch ordentlich auf den Arm genommen und sich selber auch absichtlich schlecht dargestellt, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Also
ihre Rolle oder die Person Jennifer Lopez?
Ja, also die Rolle und die Person ist da, finde ich, sehr schwer voneinander zu trennen. Aber klar, natürlich war es eigentlich nur die Rolle. Das kann man natürlich immer sagen. Es war immer nur diese Zoe, die halt immer so ein bisschen verplant ist. Aber generell, was sie alles macht, auch manchmal körperlich eklige Sachen, wie in eine Badewanne fallen, in der gerade eben eine Geburt stattgefunden hat. Das sind so Sachen, wo man oder auch irgendwie, man sieht ihre Zehennägel in Großaufnahme und hat irgendwie auch wirklich unschöne Momente, die dann auch manchmal tatsächlich humorvoll sind, bin ich ganz überrascht. Auf alle Fälle nicht ins Kino gehen, also nur ins Kino gehen, wenn man da irgendwie wirklich Bock drauf hat. Ein Tipp ist das jetzt definitiv nicht, aber er war dann doch überraschend an manchen Stellen und nicht ganz so vorhersehbar in den Details, wie es zu erwarten war. Ja, und das Dritte, was ich noch erzählen wollte, was halt auch aktuell in den Kinos läuft, ich mir aber schon auf Blu-ray bei Amazon in England bestellt habe, weil das tatsächlich schon ein sehr alter Film ist. Es ist der fantastische Mr. Fox. Und was am Anfang irgendwie aussieht, wenn man sich so die Trailer anguckt oder generell Fotos von dem Film, dann wundert man sich doch stark, weil es ist mehr ein Puppenfilm. Also das sind dann halt keine Puppen wie in Team America World Police, die so an Fäden bedient werden, sondern es sind tatsächlich so kleine Spielzeugfiguren, die in so einer Stop-Motion-Technik, die noch nicht mal besonders flüssig ist, durch die Szenarien gejagt werden. Ganz abgesehen, wenn man sich dieser Stil, der ist sehr ungewohnt oder sehr ungewöhnlich, aber man hat sich da total schnell dran gewöhnt, ich zumindest. Und es geht halt generell um einen Fuchs, der heißt halt Das weiß ich gar nicht, wie der heißt. Tatsächlich lebt er halt in einem Fuchsbau.
Vielleicht heißt er ja sogar Mr. Fox.
Oh, das kann gut das sein.
Habe ich auch gedacht gerade.
Wie heißt der Film nochmal, Carsten?
Fantastic Mr. Fox oder auch der fantastische Mr. Fuchs. Fox.
Okay.
Ich bin total verwirrt jetzt.
Lass mich raten, ich habe schon wieder einen Witz von dir nicht verstanden.
Nein, ich bin jetzt selber völlig verpeilt. Was ich nur sagen will, ist, das Interessante an dem Film ist, dass die Dialoge diesen Film absolut tragen. Denn worüber sich die Leute unterhalten, ist auf einem sehr hohen Niveau. Also die alltäglichen Beziehungsprobleme, die es zwischen Mann und Frau und Vater und Sohn und Mutter und Sohn gibt, die werden dort sehr gut artikuliert oder auch Rivalität zwischen Geschwistern. Und es ist sehr lustig und sehr treffend formuliert. Der Soundtrack tut sein Übriges. Der Film hat unglaublich viele witzige Momente. Ich schwöre mal einfach, dass man nicht so unbedingt vorhersagen kann, was in den nächsten 15 Minuten geschieht. Dafür ist der Film halt doch ein bisschen zu abgedreht. Und falls es jemand nicht weiß, obwohl das würde mich halt dann doch stark überraschen, der Film ist halt von der gleichen Person, die halt auch The Life Aquatic with Steve Zissou gemacht hat oder auch die Royal Tenenbaums. Wisst ihr, wen ich meine?
Ja.
Wes Anderson ist es halt. Und also The Royal Tenenbaums, wie er schon anfängt mit Hey Jude oder so, das ist ein super Film. Und ähnlich wie dort halt diese Familienbeziehungen erzählt werden, findet man das halt auch in Fantastic Mr. Fox. Ich glaube sogar, dass das irgendwie auch ein Kinderfilm sein kann, weil diese ganzen Dialoge, die sind halt auch immer schön kurz gehalten, immer treffen die Problematik sehr genau. Und
ist nicht George Clooney die Stimme von Fox?
Ja, ach so, die ganze Besetzung, man sieht zwar die Leute nicht, ist aber wirklich top. Also generell, ich sag mal, sind die normalen Wes Anderson-Helden dabei, so Leute wie Owen Wilson, aber auch halt Bill Murray, der ja halt den Zissou gespielt hat in Life Aquatic. Und und einfach nur ein toller Film. Also er wird wohl im Kino völlig floppen, da wird wohl keine Sau reingehen, weil man nicht weiß, damit anzufangen. Aber wenn man den in der Videothek sieht oder was ich bei movieload.de oder so, dann auf alle Fälle angucken, ist definitiv ein toller Film. Und
war auch für einen Oscar nominiert, nur so am Rande.
Oh ja, wusste ich gar nicht. Ja, das waren so die drei, die ich ganz gerne vorstellen wollte.
Gut, dann sind wir schon bei unserer kleinen Talkrunde zum Thema Filme, die auf Comics basieren. Also wir haben ja eigentlich schon Iron Man besprochen. Ja. Da muss ich sagen, dass ich mich übrigens im Gegensatz zu Philipp an dieser Herleitung des »Wie werde ich Superheld?« in Iron Man gar nicht so störe, weil dieses Hightech-Kostüm, also was sie von ihm erwarten, ist ja, dass er eine Hyper-Hightech-Raketenwaffe, die er da vorher auch vorführt, für sie entwickelt. Sprich, er muss extrem viel Hightech-Equipment da gehabt haben. Und er hat sehr viel Zeit und dieses Ding, was er da entwirft, ist ja weit davon von dem entfernt, was er später als Iron Man trägt. Also es ist ja, sieht ja eher aus wie eine Ritterrüstung mit Raketenantrieb. Und ich meine,
das ganze Umfeld von dieser Höhle, also man hätte es, die Idee an sich könnte man so umsetzen, da gebe ich dir auch recht, dass das jetzt nicht so weit hergeholt ist, aber wenn ich mir angucke, wie es in der Höhle da aussah und wie das Umfeld dafür ist, wenn ich mir jetzt mal ein Labor vorstelle mit Reinraum oder Sachen, da darf teilweise kein Körnchen an Staub rumliegen. Es hat halt alles für mich die Glaubwürdigkeit zerstört.
Also dir hat das Interieur einfach nicht gefallen. Du findest
ich das jetzt nicht ausdrücken.
Die Höhle hätte ein decorative Makeover haben müssen. Genau,
da hat einfach der Innenarchitekt versagt.
Queer also Tine Wittler kommt zu Hilfe.
Genau.
Oder
Queer Eye for the Straight Guy gibt es in Amerika eine Show. Aber ich will hier nicht weiter. Nee, aber kommen wir...
Dass du denkst, dass ich ein Straight Guy bin.
Ja, so kann man das auch interpretieren, was ich gesagt habe.
Das ist die einzige Interpretation, die ich akzeptieren möchte.
Okay. Ich finde auch nicht, dass so ein Podcast das richtige Mittel ist, um sein Coming Out zu feiern. Da will ich dich jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen. Ich meine, Carsten hat heute schon genug von seiner femininen Seite erzählt. Und von daher müssen wir auch nicht so drauf rumreiten. Ich fange einfach mal an und gehe dann reihum. Und ein Film, den wahrscheinlich die meisten gesehen haben, wir hatten ihn auch schon besprochen. Und falls er noch irgendwo im Kino läuft, kann ich sagen, Leute, geht rein, ist ein super Film. Kick-Ass. Wer von euch hat den gesehen?
Bisher noch nicht.
Ich leider auch noch nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall auf der Liste, weil mir jeder empfiehlt, ihn zu schauen. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall noch im Kino ansehen.
Ich kann das echt nicht verstehen. Das ist einer der besten Filme des Jahres. Und ausnahmslos jeden, den ich gefragt habe, die waren in so ziemlich jedem Film. Aber Kick-Ass, nee.
Man muss dazu sagen, ich gehe normalerweise zweimal im Jahr nur ins Kino, man glaubt es nicht. Ich war dieses Jahr schon fünfmal ungefähr, sechsmal. Also ich gehe relativ selten ins Kino, gucke eher DVDs. Dementsprechend ist es halt öfter der Fall, dass ich Filme nicht gesehen habe, die aktuell sind. Aber Kick-Ass ist auf jeden Fall auf meiner Liste, weil wirklich jeder den empfiehlt und weil ich halt Comic-Fan bin und das ja auch eine Comic-Verfilmung ist. Ja.
Den einzigen Tipp, den ich dir nur geben kann, nachdem ich den Film gesehen habe und quasi so umgehauen war von diesem ganzen Aufbau, habe ich mir halt auch noch den Comic dazu gekauft. Den gab es bei Amazon super günstig. Halt auch in einer extra Kino-Edition, also alle Einzelcomics in einem großen Band. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass dass der Comic halt noch um einiges brutaler und düsterer ist als der tatsächliche Film. Der ist noch um einiges humorvoller. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich nicht wirklich sagen. Und das andere, was mir noch aufgefallen ist, den Soundtrack, den ich mir auch gekauft habe, da fehlt ein ganz wichtiger Song oder ein ganz wichtiges Musikstück. An alle die es interessiert, es ist halt die Szene, in der, ich sage mal, Batman in der einen Fabrik aufräumt. Und der Song, der dahinter im Hintergrund läuft, ist übrigens aus dem Soundtrack von 28 Weeks, Days, Months Later. Ein von diesen 28 englischen Zombie-Film.
Ja, also Kick-Ass, da sind wir uns alle einig, ist also wir beiden, Carsten zumindest, ist ein Spitzenfilm mit einer Hammer-Story. Der Film ist vor allem auch ein bisschen eine Persiflage auf Superhelden-Filme. Also er geht auch eigentlich anfangs zumindest in die Richtung, dass man sagt, ja, jeder kann ja ein Superheld werden und dass man eigentlich als Moral bekommt, ja, wenn du Superheld spielen willst, dann hilft dir keiner und du wirst übelst zusammengeschlagen.
Ja,
und die Welt ist sowieso böse. Das dreht sich aber leider gegen Ende wieder, aber das ist eigentlich die lustige erste Hälfte des Films, dass es eben in der Realität für Superhelden nicht so toll gestellt wäre. Ja, Carsten, du wolltest...
Ja, zwei Sachen dazu nur... Das, was ich halt an Kick-Ass noch ganz interessant finde, ist, dass von keinem großen Comic-Verleiher kam. Also dieser gesamte Comic, der ja davor im Verlauf von, glaube ich, 2 Jahren erschien, der hatte ja nur so einen Minimalst-Verleiher, da war kein Marvel dahinter oder Dark Horse oder wie die alle heißen, sondern es war halt eher nur so ein kleiner Verleiher. Bitte nochmal?
Weißt du den Verlag, unter dem es veröffentlicht wurde?
Ich habe es hier in der Hand. Also diese neue Auflage ist von Titan Books, wenn das richtig ist.
Ich glaube, das ist aber nicht...
Bitte.
Kann das mal kurz einer googeln? Es wäre vielleicht auch noch ganz, ganz sinnvoll, wenn einer von euch, Carsten und Philipp, den Plot vielleicht noch kurz zusammenfasst, weil ich glaube, den haben wir noch gar nicht so ganz erklärt für die Zuhörer, oder?
Also, wir haben ihn in den vorigen Folgen, aber im Grunde geht es darum, dass ein Standard-Nerd ohne spezielle übermenschliche Fähigkeiten sich zum Ziel macht, ein Superheld zu werden. Und das macht er genau so, indem er sich ein grünes Superheldenkostüm näht und zwei Knüppel mitnimmt und in die Stadt geht und praktisch die ersten Bösewichte versucht zu stellen und dabei böse aufs Maul bekommt. Und im Laufe des Films lernt er zwei andere Superhelden in Anführungszeichen kennen. Und das ist Bad Girl und Big Daddy heißt er, glaube ich.
Hit Girl!
Hit Girl! Oh mein Gott!
Ja.
Hit Girl! Und Big Daddy, und das ist ein ehemaliger Polizist, der dem übel mitgespielt wurde und seine von ihm gebrainwashte Tochter, könnte man schon fast sagen. Und die machen es richtig. Also die wissen, wie man Superheld spielt. Und mehr möchte ich gar nicht umreißen, man muss sich einfach angucken, und sie bekämpfen dann zu dritt das Verbrechen, könnte man sagen.
Ja, eine Sache, den Faden konnte ich gerade nicht so ganz zusammenbauen. Kick-Ass kam ja aus einem ganz kleinen Verlag und verfilmt, oder der Distributor für den Film ist halt Lionsgate, was halt auch kein großer Verleiher ist. Und bitte?
Du liegst da ein bisschen falsch. Ich habe es gerade auf Wikipedia nachgeschaut. Ist unter Icon Comics erschienen. Aber Icon Comics ist ein kleines Sublabel von Marvel auf jeden Fall. Oh. Ist so wie Dark Horse, soweit ich mich erinnere, ein Sublabel von DC ist. Also die Vertigo von DC. Also es ist auf jeden Fall ein kleines Unterlabel, unter dem Independent Comics und auch brutalere Sachen rausgebracht werden. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dass bei Kick-Ass sehr viel Brutalität im Comic ist, das würde Marvel halt nicht unter ihrem normalen Namen rausbringen, weil es zu, also Marvel Comics sind zwar auch relativ brutal, aber sie würden da halt nie so mit Blut und Knochen um sich werfen, weil es halt dem Image von Marvel nicht gerecht wird. Und deswegen werden da so eine kleine Sublabels sozusagen gegründet, die unter denen dann solche Comics rausgebracht werden. Und es, laut Wikipedia zumindest, ist Icon Comics eine Untersparte von Marvel.
Ah, okay, ja, das wusste ich gar nicht.
Okay, dann hast du jetzt deinen Bogen doch nicht spannen können, was mir sehr leid tut, Carsten. Aber dafür darfst du den nächsten Film in die Runde schmeißen.
Ja, okay, also Comic-Verfilmung dazu, ich meine, würde ich mal so sagen, wo mir das erste Mal irgendwie Comic-Verfilmung wirklich richtig bewusst geworden sind, dass ich halt überhaupt kapiert habe, dass es halt Filme gibt, die halt auf Comics basieren. Und das war halt, auch wenn es sehr lange gedauert hat, The Crow. Weil The Crow, oder ich glaube, im Deutschen heißt er, glaube ich, nur Die Krähe, ist halt ein Film, in der es in einer komischen, ich sage mal, immer düsteren Stadt spielt und wo der Hauptdarsteller seine Frau und ich glaube sogar seine Tochter verloren hat und Rache nimmt. Er selber ist auch gestorben. Oh Gott, ich laber schon wieder. Zumindest kommt er als Krähe wieder auf die Erde und bringt halt die ganzen Widersacher und damit so ein gesamtes Drogenkartell und korrupte Polizisten und so um. Oder versucht es zumindest. Und er ist halt geistig oder seelisch gebunden an eine Krähe. Naja, so oder so. Ich erkläre, glaube ich, gerade den Film total falsch. Aber The Crow ist halt ein guter Film, von dem ich halt vorher nicht wusste, dass es eine Comic-Verfilmung war. Und ich habe ja später halt rausgefunden, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Und es war für mich so der erste Film, irgendwie 1994 oder so, den ich dann auch erst viel später, glaube ich, gesehen habe, wo ich halt später gelernt habe, oh, es gibt sowas wie Comic-Verfilmungen und die sind manchmal auch richtig gut.
Was man dazu noch sagen muss...
Der Hauptdarsteller da auch gestorben in der Realität, in dem Film. Also der Brandon Lee, der der Hauptdarsteller von The Crow ist, ist während der Dreharbeiten zum Film kurz vor Ende bei einem Unfall gestorben. Und nur so als kleines...
Also es ist nicht nur ein Unfall gewesen, er wurde erschossen durch eine Pistole am Set, von der man dachte, dass sie nicht scharf wäre. Und was dann noch interessanter ist, genau wie sein Vater, Bruce Lee, dem genau dasselbe passiert ist. Also eine ein Fluch, könnte man schon sagen, lag über der Familie. Und deswegen ist übrigens, das ist auch nicht gegen Ende des Films passiert, ganz viele Szenen hat man im Nachhinein mit CGI gedreht. Mhm. So, da ist dann gar nicht der Brandon Lee am Start gewesen, sondern nur ein extrem gut animierter Computer-Character.
Und der Vogel habe ich halt trotzdem als Unfall bezeichnet, weil es halt auch als Unfall, glaube ich, in die Geschichte eingegangen ist, weil es halt fälschlicherweise wohl irgendwie die falsche Munition geladen worden sein soll, anstatt der
Platz. Ja, das hat man gesagt, aber das war teilweise auch ein bisschen widersprüchlich. Also man sagt auch, dass er vielleicht einfach nur zu nah gestanden hat oder keine Ahnung. Also
nach meinem Verstand soll es wirklich scharfe Munition gewesen sein, die
geladen wurde. Ja, habe ich auch gehört.
Aber gut, genug über den Tod von Brandon Lee, würde ich mal sagen.
Ja, also ich würde auch gerne dazu sagen, dass ich den Film auch ganz toll fand, damals im Kino gesehen. Und was vielleicht auch eine ganz interessante Info ist, ist, dass der Zeichner des Comics mit diesem Comic verarbeitet hat, dass seine Freundin wohl vergewaltigt wurde. Und das hat er so umgesetzt. Also eine Freundin des Protagonisten wird ja auch erst vergewaltigt, dann ermordet von dieser Gang, die er dann heimsucht. Und ja, also ich fand den Film total packend. Also sind tolle Szenen drin, gerade in der Konfrontation zwischen diesen einzelnen Gangmitgliedern, wie er die dann alle fertig macht. Und obwohl ich eigentlich überhaupt kein Fan von Rache-Stories bin, hat mich der sehr, sehr begeistert damals.
Ja, Carsten, wolltest du noch was zu dem Film sagen selber? Wir haben dich jetzt alle unterbrochen.
Nö, ist völlig in Ordnung. Also ziemlich alles wurde ja gesagt, aber was man halt, oder was ich halt generell sagen muss, das war halt einer der ersten oder eine der ersten Comic-Verfilmungen, die halt, weiß ich nicht, irgendwie auch einen kritischen wo die Filmkritiker so in der Cinema mal nicht ganz schlecht darüber gesprochen haben und das vielleicht auch mal erwähnt worden ist.
Ich lese zwar die Cinema nicht, aber ich denke, also für mich zumindest waren die ersten beiden Batman Kinofilme, ich weiß gar nicht, die älteren Batman-Filme waren, glaube ich, TV-Filme, oder? Jedenfalls, ich meine die mit von Tim Burton, Batman 1,
Michael Keaton, Jack Nicholson.
Genau, wo Michael Keaton mitspielt, die beiden Teile. Die sind ja aus den 80ern noch, also auf jeden Fall der erste Batman ist aus den 80ern.
Ja.
Finde ich sehr großartig. Also das würde ich als meine erste Erinnerung an eine sehr gute Comic-Verfilmung einstufen. Ich selber die Batman-Comics nicht wirklich gelesen habe. Ja, ich wollte nur kurz mal einbringen, was meine...
Nee, du kannst ja, das ist ja, wir machen ja Reihe um. Also dann
kann ja, Jara will mir den Mund verbieten.
Hä? Okay.
Bitte kein Ehekrach hier im Podcast. Aber ich muss zu dem ersten Batman sagen, ich war damals, bin ich ein bisschen im Hype erlegen. Ich weiß, dass ich mit meiner Mutter beim Metro, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Großhandel, einkaufen war und dann durfte ich mir immer was Süßes aussuchen, was ich dann die Wochen danach immer so klecksweise bekommen habe.
Das ist übrigens ein guter Start für einen vielleicht auch etwas doofen Deine-Mutter-Witz. Deine Mutter kauft Süßwaren in der Metro.
Genau.
Gut. Da lach mal wieder nur ich.
Ja. Nee, also ich fand ihn lustig. Ich
bin noch nicht fertig. Meine Metro-Geschichte ist noch nicht fertig, ja?
Deine Mutter kauft Süßigkeiten in der Metro.
Und ich habe mir dann anstatt wie sonst so einen Haribo Big Pack, also diese großen, runden, durchsichtigen Haribo-Dinger, wo dann irgendwie, was weiß ich, 2 Kilo saure Zungen oder so drin sind, habe ich mir einfach zum ersten Mal was anderes geholt und es waren, ich glaube, 36 Plastik-Batman-Köpfe mit Brause-Batman-Tabletten drin und ich war dann total enttäuscht, weil alles war damals Batman, T-Shirts, Mode, also voll der Hype und ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film, Also, und zwar, ich mag Tim Burton eigentlich, aber ich fand, mir gefällt die neue, also The Dark Knight, der auch in Chicago gedreht wurde, gefiel mir besser, weil ich fand diese Welt so seltsam. Also ich fand die zwar total sphärisch, aber die Autos waren so langsam und es wirkte für mich alles so ein bisschen extrem, eben wie so ein Filmset. Also ich fand diese Michael Keaton Batman-Filme nicht unheimlich schlecht, aber ich fühle mich in den neuen wesentlich wohler, also bei The Dark Knight, wenn wir gerade schon von Batman sprechen.
Also gerade der erste Batman mit Keaton, das stimmt schon, man sieht auf jeden Fall, dass es, also es sieht auch für mein Auge sehr nach Set und allem aus und wirkt sehr künstlich. Was halt vielleicht noch ein bisschen entschuldbar ist, dass der Joker da mit seinen Clowns am Werk ist und ja, also mich stört es jedenfalls nicht so sehr wie dich wahrscheinlich. Ich finde die ersten beiden Batman auf jeden Fall am besten mit The Dark Knight zusammen. Also um jetzt den Bogen mit dir zusammen zu The Dark Knight zu spannen. Ich finde aber, man sollte natürlich jetzt die Technik von Batman 1 aus den 80ern nicht unbedingt mit The Dark Knight vergleichen. Da kann der erste nur einen kürzeren Film natürlich. Mir gefällt der Joker von, wie heißt er denn?
Heath Ledger.
Nee, den alten Joker.
Jack Nicholson
finde ich auch sehr gut. Natürlich ist Heath Ledger unschlagbar genial in The Dark Knight. Aber ich glaube, das wurde weltweit schon so oft gesagt zu jeder Zeit. Und ich denke, er hat den Oscar auf jeden Fall sehr verdient für die Rolle. War einfach genial.
Ja, ich finde auch, also er hat den Film für mich auch so ein bisschen, also selbst wenn man ihn das zweite Mal guckt und selbst beim dritten Mal kann man noch Spaß haben, einfach an den Szenen, wo Heath Ledger spielt, der eine unglaubliche Rolle. Yara, wirf mal einen Film in die Runde.
Nur ganz kurz, ich wollte noch eine letzte Sache kurz anwerfen. Ja. Man darf auch nicht ganz vergessen, dass Batman 1 und The Dark Knight, Batman 1 hat 35 Millionen US-Dollar gekostet, The Dark Knight 185 Millionen. Also wenn da die Sets besser aussehen, dann muss man das einfach auch darauf...
Nee, ich meine eben, der Witz, warum ich das sagte, ist, dass eben die Sets in The Dark Knight eben keine Sets sind. Da wurde ganz viel in Chicago gedreht. Also während Tim Burton natürlich seine typische Signature-Welt da entwirft, die eben dann sehr künstlich ist. Das war eher mein Ding, dass mir es gefallen hat, dass The Dark Knight natürlich wahrscheinlich von den Effekten oder ziemlich sicher auch besser ist. Aber ich meine einfach, dass die Entscheidung, die Welt realistischer zu machen dass sie näher an der echten Welt dran ist, hat mir sehr gut gefallen. Okay. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Yara.
Ja, ich hätte jetzt tatsächlich auch die Krähe als ersten Film eingeworfen. Ich nehme jetzt einmal Hulk. Und zwar die erste Verfilmung mit Eric Bana, die sehr widersprüchlich aufgenommen worden ist. Also mir hat er damals sehr gut gefallen. Ich bin sogar zweimal ins Kino gegangen.
Oh mein Gott.
Ich muss sagen, ich kenne aber auch den Comic nicht. Also ich habe als Kind damals ab und zu mal diese Serie im Fernsehen gesehen, aber auch nur so ganz verschwommene Erinnerungen dran und habe halt den Film wirklich nur so als Filmkonsument erfahren. Und also mir hat er super gefallen. Also eine meiner Lieblingsschauspielerinnen spielt mit Jennifer Connelly. Eric Bana finde ich eigentlich auch in fast jedem Film top. Die Action-Szenen haben mir unheimlich gefallen, wie der Hulk da wie so ein kleiner Punkt so durch die Gegend springt. Und die abgefahrenen Killer-Pudel hat mir eigentlich fast alles gefallen. Ich fand die Story sehr dramatisch, so vom menschlichen Aspekt her. Mir haben die Bilder ineinander übergehen. Dieser Comic-Style hat mir dazu auch sehr gut gefallen. Ich fand es einfach insgesamt sehr stimmig. Weiß aber, dass viele Leute das ganz, ganz anders sehen.
Und da gehöre ich dazu. Allerdings ist es bei mir funktioniert der Film einfach nicht, weil ich echt... Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht fast lieber gehabt, dass sie irgendeinen Bodybuilder nehmen und ihn grün anmalen, weil bei mir so extrem das CGI mich gestört hat und ich einfach nicht drum rumkomme, Also ich glaub's einfach nicht. Also während ich bei Batman, selbst wenn sie viele Szenen wahrscheinlich auch mit CGI drehen, oder bei Spider-Man, um ein besseres Beispiel zu nennen, da glaube ich es einfach irgendwie. Das sieht aus wie Spider-Man. Da glaube ich auch, dass sie ein paar Szenen reingemacht haben, wo er wirklich am Seil hängt und das dann gut kombiniert haben mit CGI. Aber bei Hulk habe ich immer, da war dann halt ein toll grün animierter Mann, der rumgelaufen ist. Und ich hatte große Hoffnung in die Edward Norton-Verfilmung mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Liv Tyler. Also vom Optischen her zumindest. Ich finde die super sexy. Aber ich fand beide Hulk-Verfilmungen kränkeln an diesem, dass man ihn eben nicht, ihm nicht einen Anzug anziehen kann und dann ist es Hulk, sondern dass man da eben so ein grünes Monster braucht. Und ich fand, das sah, egal wie perfekt die Muskeln und das Licht und alles aufgenommen wurden, ich habe es dem Film irgendwie nie abgekauft.
Also mich haben bei beiden Teilen ich kann mich an den ersten auch nicht mehr so gut erinnern. Jedenfalls hat er mir nicht gut gefallen. Also ich fand ihn sogar einer der schlechtesten Marvel-Verfilmungen. Ich kenne auch sehr viele Hulk-Comics und finde die Storyline einfach, sie gibt nicht, also die Comics geben mehr her, als im Film dann im Endeffekt umgesetzt wurde. Also ich fand zu keiner Zeit irgendwie die Storyline so interessant, dass ich jetzt mit Spannung auf die weitere Entwicklung gewartet hätte. Und es störte weniger, dass der Hulk aus CGI ist. Man hätte natürlich auch Lou Ferrigno wieder casten können, aber...
Er hat ja mitgespielt, eine Nebenrolle.
Er hat einen Cameo-Auftritt, ne?
Genau.
Ja, okay. Wie gesagt, das ist bei mir schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Und ich werde mir wahrscheinlich auch nicht nochmal ansehen, es sei denn, er läuft mal im Fernsehen und ich komme betrunken nach Hause und habe nichts zu tun oder so. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mir den nochmal ansehen werde.
Du trinkst einfach nicht mehr, wolltest du sagen.
Das wolltest du sagen.
Genau.
Zieh doch bitte mein Privatleben nicht in diesen... Nein, okay. Natürlich nicht. Das ist kein Problem. Du kannst mich gerne auch privat ansprechen, mein Schatz.
Okay, das freut mich. Dann werfe ich mal wieder einen Film ein, auch eine Comic-Verfilmung. Mal eine ganz andere Art des Superhelden-Comics. Und zwar The Mask mit Jim Carrey. Der, vielleicht, also jetzt sicher kein Oscar-verdächtiger Film ist, aber mir hat er sehr gut gefallen, weil er einer der ersten Filme war, der extrem gut CGI und echte Aufnahmen verbindet und mit Jim Carrey wahrscheinlich den perfekten Schauspieler für diese Rolle gecastet hat. Ja. Und einige Szenen, die man wahrscheinlich nie vergessen wird, also wo er da den Unterkiefer auf den Tisch fallen lässt und die Zunge rausrollt und die Augen rausfahren, oder als er sich umdreht und irgendwie so Knarren mit so 15 Läufen in die Menge hält. Also ich fand ihn super lustig und super toll, und jetzt, wo ich drüber rede, denke ich muss ihn mir auch echt mal wieder angucken.
Genau, und das gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe ihn auch das letzte Mal in 90ern, glaube ich, gesehen.
Also wesentlich besser als der Nachfolger, den man sich gar nicht angucken muss. Einen super süßen Hund gibt es ja auch. Und Carsten, Yara, gefällt er euch?
Ich habe den nie komplett gesehen. Also ich kenne den auch nur so auszugsweise. Und ich glaube aber, dass das nicht so mein Humor ist.
Für mich ist das auch nichts. Also ich mag halt Jim Carrey Komödien. Also manche mag ich halt nicht. Also gerade die, bei denen er halt sehr körperlich aktiv ist. Sowas wie Ace Ventura mag ich nicht. Wohingegen,
der ist mir aber auch zu albern.
Ja, aber wohin nicht gegen zum Beispiel Me, Myself and Irene, den finde ich sehr gut. Und die ganzen ernsten Rollen finde ich mit Jim Carrey auch alle ganz gut. Mhm. Also was wie Man in the Moon hat er, glaube ich, gemacht. Oder auch vielleicht Truman Show. Aber die Maske hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber diese eine Szene, von der die du beschreibst, mit der Kinnlade auf den Tisch, und meistens hat dann doch noch der Darsteller, dann zieht er seinen eigenen Schuh aus und haut mit dem Schuh wie wild auf den Tisch. Das ist doch irgendwie aus so einem Comic, aus so einem Zeichentrickfilm, irgendwie aus den 40ern oder 50ern, wo das doch eigentlich ein Wolf macht, weil der irgendwie...
Stimmt, er ist auch ganz kurz ein Wolf da sogar dann,
glaube ich. Das sieht man in ganz, ganz vielen anderen Filmen, weiß ich nicht. Das ist so ein ganz häufiges Element, dass ich will irgendwie sowas sagen wie Chuck Lee habe ich im Hinterkopf, aber da kann ich mich auch irgendwie irren.
Du hast den Film aber auch mal komplett gesehen, oder?
Wenn, dann habe ich es total vergessen.
Aber Philipp, du hast ihn mal gesehen.
Ja, ich habe ihn, glaube ich, in den 90ern zwei- oder dreimal komplett gesehen. Aber das sind halt die 90er, das ist schon ein wenig her. Okay. Ich würde auch gern was dazu sagen, zu den Bewegungen von Jim Carrey und so. Das fällt mir eigentlich generell bei Jim Carrey auf, dass er deshalb so speziell ist und kaum mit jemand anderem vergleichbar, weil er meiner Meinung nach die Bewegungen und die Gesichtszüge von Cartoon-Figuren imitiert. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Jim Carrey zusehe, bei fast allen Rollen, die er spielt, selbst bei seinen relativ ernsthaften, also ich sage jetzt relativ, bei den ganz ernsten, da spielt er wirklich normal, aber er hat immer eine Art der Bewegung, Körpersprache und Mimik, die man bei Cartoon-Figuren findet. Also bei den typischen Warner Brothers, Bugs Bunny oder alten Disney-Cartoons. Schnelle Bewegungen und auch, wenn er schleicht zum Beispiel, dass er auf die Zehenspitzen geht und so komisch tippelt, wie es halt Daffy Duck tun würde. Ist euch das auch schon mal aufgefallen?
Ja, ja, klar. Also er hat einen sehr übertriebene Körpersprache. Gar keine Frage.
Wer übrigens mal einen abgefahrenen Trip unternehmen will, der sollte sich einfach mal die Homepage von Jim Carrey angucken. Das ist, also man sieht selten, sage ich mal, solche Webseiten.
Nur mal so eingeworfen. Wie heißt denn dieser Schauspieler? Es ist nicht Dean Martin, aber es gibt einen Schauspieler, der... wo ich immer an Jim Carrey denken muss. Aber ein sehr alter Schauspieler, also aus diesem Martin Dean Martin. Frey? Bitte?
Steve Martin?
Nee. Es ist nicht Dean Martin und es ist auch nicht Jack Lemmon, aber es ist so ein amerikanischer Comedy-Schauspieler aus dieser Zeit, der mich immer extrem an Jim Carrey erinnert, beziehungsweise andersrum. Aber mir fällt es jetzt nicht ein. Vielleicht kann ja jemand eine Laser-Mail, eine E-Mail schreiben, wenn sie es wissen. Aber das war auch ein Schauspieler, der früher in Komödien mit Tony Curtis und lauter solchen Leuten immer mitgespielt hat und auch eine extrem übertriebene Körpersprache und Mimik hatte. Aber mir fällt leider jetzt der Name nicht ein. Gut, Carsten, hau noch mal einen in die Runde.
Ja, also eine Comic-Verfilmung, wo es mal generell nicht so ganz um einen Superhelden geht und beide relativ von der gleichen Person sind und schön einen Abschnitt oder einen Zusammenhang macht mit The Dark Knight. Es wäre halt Sin City oder auch 300. Mhm. Die Verbindung bei diesen drei Filmen ist halt, dass der Zeichner von The Dark Knight und Sin City und 300 dieselbe Person ist.
Und Batman Begins auch übrigens. Also und Batman Begins und The Dark Knight basieren auf den Frank Miller Comics.
Ah, Frank Miller, boah, danke. Ich habe jetzt echt die ganze Zeit überlegt, wie er heißt. Ja, das Schöne an Sin City ist, dass es halt eigentlich... Und ich glaube, mir fällt es immer wieder auf, ein schöner Episodenfilm ist, wo halt unterschiedliche Handlungen oder unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Handlungen nacheinander erzählt werden, wo sich die Storys ab und zu so ein bisschen verweben. So einen Überschneidungspunkt gab es da zum Beispiel in dieser brillanten Szene mit Jessica Alba, wo die in dieser einen Kneipe Pole danced. Sagt das so, ich bin da nicht in dem Metier. und in 300 gibt es halt auch keinen klaren Superhelden, auch wenn diese Spartaner-Truppe da die gesamten Herrscharen vom König, Gottkönig Xerxes?
Ja.
Xerxes? Ja, Glück gehabt. Niederschlagen. Ist das auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Superheldenfähigkeiten geschafft, sondern einfach nur durch jahrelange Kriegstrainingskunst und Selektion am eigenen Nachwuchs?
Ja.
Ja, und was halt bei Sin City und 300 der Fall ist, ist, dass halt wirklich viele Szenen, die es halt so im Comic gibt, auch wirklich so brutalst genau in den Film geschafft haben. Also es gab da, glaube ich, sogar auf der 300 DVD, oder es kann auch die Sin City DVD gewesen sein, gab es eine Möglichkeit, dass du dir den Film gleichzeitig mit den Comicbildern angucken konntest. Und das war wirklich sehr, sehr gut 1:1.
Ich weiß es nur für Sin City. Das ist definitiv fast 1:1. Also es wurde auch meines Wissens nach, hat Rodriguez gar kein eigenes, wie heißt es noch?
Storyboard
gemacht. Sondern es wurde wirklich das Comicbuch komplett als Storyboard verwendet. Die Texte müssten beim englischen Original auch 1:1 im Comic zu finden sein, so wie sie im Film sind, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wenn man Comicleser ist, merkt man das eigentlich auch an den Einstellungen. Also es sind wirklich sehr comic-typische Einstellungen.
Die Frage ist dann, warum überhaupt verfilmen?
Das ist eine gute Frage. Das haben auch andere Comic-Fans schon gestellt, vor allem in Foren. Aber ich finde, wenn man es so gut macht, wie Miller und Rodriguez das zusammen gemacht haben, dann löst sich die Frage. Also so ein Film wie Sin City ist von rein optischen noch nie da gewesen vorher und hat mich total beeindruckt. Ich habe ihn, glaube ich, 3 oder 4 Mal in dem Monat, wo er rauskam, gesehen. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass er wahrscheinlich die Platz 1 unter den Comic-Verfilmungen bei mir einnehmen würde, wenn mich jemand fragen würde.
Ja, also warum man sowas verfilmt, finde ich, liegt ganz einfach daran, weil man halt irgendwie mehr Möglichkeit hat mit Ton und Bild, weiß ich nicht, da ist man mehr gefangen, weil halt mehr Sinne gleichzeitig beansprucht werden. So bilde ich mir das zumindest ein. Im Comic ist dieses Versinken zwar teilweise auch möglich, aber finde ich, ist nicht ganz so stark.
Also man könnte die Frage ja auch bei jedem Buch stellen, was verfilmt wird. Aber ich finde, man habe ich ja letztes Mal auch extra dazu gesagt, wir versuchen ja auch vor allem die Filme hier einfach als Filme lose stehend, für sich selbst stehend zu beurteilen. Ich finde, 300 und Sin City funktionieren spitze. Es gibt übrigens noch einen Film, der so nur in schwarz-rot gehalten ist. Mir fällt der Name nicht ein.
The Spirit.
Genau.
Wie ist der denn? Den habe ich nämlich noch nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber er soll nicht so toll sein, deswegen habe ich ihn nicht mehr angesehen. Also,
ist das auch eine Dan Miller-Verfilmung?
Nein.
Okay.
Das ist keine Frank Miller, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ist er nicht daran selbst beteiligt gewesen. Frank Miller hat auch einen Cameo-Auftritt in Sin City. Er ist der Priester, der die Beichte abnimmt und dann, Spoiler, erschossen wird. Oder erschossen, wurde erschossen, jedenfalls wurde er getötet.
Ich bin gerade nur sehr, sehr glücklich, weil ich sagen kann, dass Frank Miller in The Spirit Regie geführt hat.
Hat er, wirklich?
Ja.
Das wundert mich jetzt gerade sehr. Dann sollte ich ihn vielleicht doch angucken. Aber.
Ich möchte gerne noch anmerken, dass ich Sin City und 300 für totalen Rotz halte.
Ja, echt?
Um das Ganze vollständig zu machen.
Und wieso? Also.
Ist zum einen überhaupt nicht an mich rangegangen, denn ich kann sehr wohl damit leben, dass das ein sehr einzigartiger Style ist, in dem dieser Film daherkommt, aber das war es dann für mich auch. Also die diese Episodengeschichten sind für mich im Grunde eigentlich immer nur wieder dieselbe Geschichte, die immer wieder erzählt wird, auf eine Art, die für mich total lächerlich rüberkommt. Also ich kann den Film einfach überhaupt nicht im entferntesten ernst nehmen.
Na, er ist ja auch sehr überzogen von der Darstellung.
Die One-Liner fand ich total nichtssagend und haben mich einfach absolut kalt gelassen. Also das ist für mich eigentlich so ein
Paradebeispiel. This is Sparta!
Ja, meine Amazone.
Wir sind Spartaner!
Das ist so ein Paradebeispiel für mich, für einen Film mit viel Style und wenig Herz. Also der hat für mich nichts transportiert. Das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen fasziniert hat, war, wie heißt er, Frodo in Elijah Wood, mal in einer ganz krassen Rolle. Also auch die Figur, wie sie rüberkommt mit diesen reflektierenden Brillengläsern und so. Also das war eigentlich so das Einzige, wo ich mal so ein bisschen gefangen war von dem Film.
Es gab schon einige Szenen.
Ja, aber gerade, also ich kann das verstehen bei 300, weil 300 ist schon ziemlich Testosteron getrieben und man kommt da eigentlich rein und wenn ich dann zumindest aus dem Film gekommen bin, wollte ich mir direkt ein Schwert greifen und mich direkt in die nächste Schlacht stürzen. Das hat halt irgendwie so was.
Seite begraben.
So, das hat halt irgendwie so was unglaublich Packendes. Aber bei Sin City kann ich das, also wie gesagt, bei 300 kann ich das verstehen, auch wenn ich persönlich den Film sehr, sehr gut finde. Aber bei Sin City kann ich das nicht ganz verstehen, weil es da ganz einfach zu viele doch irgendwie völlig interessante Rollen gibt. Da gibt es irgendwie diese Standardgeschichte, sage ich mal, mit dem Polizisten, der halt dieses Mädchen befreien will und quasi diese und halt diesen bösen, ich weiß schon gar nicht mehr, der war ein Priester, oder? Ja, und halt diesen Priester umbringen will, was irgendwie so eine Standard, weiß ich nicht, Rachegeschichte ist, schwer zu sagen, aber dann gibt es halt auch noch diese völlig abstrusen Stories, zum Beispiel mit Brittany Murphy, die ja, glaube ich, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist, wo mit Benicio del Toro und halt dem Driver hier, oh Mann, es ist schon so spät, mir fallen die Namen nicht mehr ein. Owen ist sein Nachname, ne?
Genau.
Ja, Clive Owen?
Cliff?
Ja, egal. Ja. Zumindest, wo es halt auch diese berühmte oder diese absolut abstruse Fahrt gibt in diesem Auto, wo er die Leiche von Benicio del Toro und er klappt dann immer so nach hinten und da er halt so einen Kehlendurchschnitt hat, verändert sich seine Stimme ständig. Und wie Benicio del Toro die ganze Zeit halt auf den Typen einredet, das ist absolut der Typ hat dafür den Laber-Oscar verdient, wenn es sowas gibt.
Sehe ich ganz genauso.
Allein er sagt, now you're fucked, the police right behind you. Ich kann das nicht so gut nachmachen, aber das ist absolut toll. Also wenn man da nicht wirklich irgendwie dabei sitzt und irgendwie mit den Fäusten geballt in der Spannung hängt, schade. Also oder halt aber, auch, ja?
Ist euch mal aufgefallen, dass die Rollen der Frauen eigentlich in fast jeder Episode eigentlich nur eine Berechtigung haben, um für den männlichen Protagonisten dann Brutalität auszuüben? Also die Frauen sind eigentlich in diesem Film immer nur da, um entweder gerecht zu werden, um gerettet zu werden und ja.
Um nackte Haut zu zeigen, hast du vergessen.
Zusätzlich, genau. Was ja an sich kein Problem wäre, wenn sie trotzdem eigenständige, wichtige Charaktere darstellen.
Ganz vorsichtig, diese Aussage muss ich leider total torpedieren. Und zwar ist ja diese gesamten Stadtteil, der halt von Prostituierten geleitet ist.
Die müssen trotzdem von dem Typen gerettet werden.
Was? Die retten doch den Typen?
Nein. Er kommt ihnen doch am Ende zu Hilfe. Sie kriegen es ja alleine nicht auf die Reihe. Also so habe ich es in Erinnerung.
Ja, nee, muss ich dir recht geben. Die wollen den Krieg anzetteln und er redet auf die Anführerin ein, mach das besser nicht. Ja, das ist wahr.
Ja, und er kommt ja dann zum Austausch. Geiselaustausch oder was war das da? um sie dann zu retten auch am Ende. Wo er dann die Granate im Kopf von Benicio del Toro versteckt. Ja. Indem er ihm die Granate im Mund packt und den Mund zutält.
Ja, generell wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich Michael Madsen in Sin City ziemlich cool finde. Aber
der ist ja generell allgemein, ja. Cool.
Ja, aber da ist er wirklich, hat er die absolute, wie soll man das sagen, die Coolheit mit dem ganz großen Löffel gefressen.
Der ist auf die Welt gekommen,
glaube ich. Ja. Mir ist jetzt eingefallen übrigens, ich muss euch ganz kurz unterbrechen, der Jim Carrey Vorgänger ist Jerry Lewis.
Ah, ich dachte es mir fast schon. Das ist auch so ein Slapstick.
Genau, er hat genau dieselbe Körpersprache, Mimik, finde ich, wie Jim Carrey sie heute hat.
Und zwei Sachen wollte ich noch ganz gerne raushauen, oder um genau zu sein, drei. Man darf drei Comic-Verfilmungen nicht vergessen. Das eine ist Teenage Mutant Hero -Ninja Turtles, wo es auch eine Echtverfilmung gab, die ich irgendwie in jungen Jahren gesehen habe, wo ich doch echt überrascht war, dass der Film so völlig anders ist als die Fernsehserie. Aber so viel dazu. Dann darf man absolut nicht Watchmen vergessen, weil Watchmen, der Comic, ist ja sehr berühmt und der Film ist ziemlich umstritten, aber ähnlich, was mir schon bei Hey Jude und so gefällt, ist am Anfang das mit hier Bob Dylan, Times Are Changing und so. Naja, und das Letzte, was ich noch gerne sagen würde, ist halt die wunderbare Welt von Hellboy. Gerade Hellboy 2 zeigt so viel von, ich sag mal, Sachen, die nur so am Rand gezeigt werden, von wilden Figuren und Trollmärkten und so, dass man quasi den Film sich dreimal hintereinander angucken kann und jedes Mal sagt man, oh toll, ich habe wieder was Neues entdeckt.
Also ich bin zum Beispiel auch gar kein Hellboy-Fan. Ich habe nie einen Comic gelesen. Und ich muss sagen, dass Hellboy mich in zwei Sachen immer ziemlich überzeugt hat. Erstens die extrem krassen Effekte. Also das wirklich, was du auch sagst, dass so viele Aliens und, also so nenne ich sie jetzt mal, so viele komische Gestalten da rumlaufen und eben sehr detailverliebt und sehr gute CGI-Effekte sind. Und ich finde, die Villains, also die Bösewichter, sind unglaublich gut. Also in diesem ersten Teil war es ja irgendwie so ein Nazi-Ninja. Und im zweiten
Teil... mit Gasmaske, ganz wichtig.
Genau. Und im zweiten Teil dieser Typ mit den... mit diesen Schwertern, also dass die Villains auch echt böse rüberkamen. Und den zweiten Teil war schon so einer, den habe ich, bei mir kann man, wenn man drei Filme in der Videothek leiht, ist es praktisch genauso teuer wie zwei Filme. Also den dritten kriegt man als Bonus dazu. Und der Hellboy 2 war so ein dritter Film, wo ich mir oft offen lasse, ob ich mir den dann überhaupt noch angucke. Und ich war sehr positiv überrascht, weil ich hatte eigentlich, wie gesagt, ich habe mit der Serie nichts und also mit dem Comic nichts und hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wo wir gerade beim Raushauen sind, was ich übrigens eine gute Idee finde, ein Film, der mir damals sehr gut gefallen hat, also der erste Teil, Blade, fand ich einen super coolen Vampir-Actionfilm und ich fand, dass man nie wieder einen so coolen, wie heißt der noch?
Daywalker?
Nein, ich meine jetzt den Schauspieler.
Wesley Snipes.
Wesley Snipes,
genau. Ja. Nie wieder so einen coolen Wesley Snipes. Und ich glaube, es war auch so der letzte so richtige A-Movie, den er gedreht hat. Danach kam immer, ist er immer mehr so zu so einem Direct-to-DVD-Release-Star geworden. Ja, und
ein Problem, das er doch im Moment hat, ist, dass er, glaube ich, im Gefängnis sitzt, oder?
Okay, das ist natürlich ein ziemliches Problem, aber... Der Blade ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und danach hat er noch jede Menge auch halbgare Sachen gemacht. Ich möchte noch Itchy the Killer in die Runde werfen für die Freunde der skurrilen Tittenabschneiderei. Also die Rolle der Frauen in dem Film, liebe Yara, die, ist nochmal etwas...
Gesehen, ja.
Ja. Sehr schockierender Film, aber sehr lustig. Ich möchte noch mal was ganz anderes kurz noch einwerfen, den wahrscheinlich keiner von euch gesehen hat. Es gibt noch einen Film, der auch auf einem Comic basiert und der heißt Art School Confidential. Wird nicht vielen was sagen, aber es spielt zum Beispiel Markovic eine Nebenrolle und ist ein Film, der über einen Jungen geht, der Kunst studiert und ich muss sagen, dass ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass der extrem dass da jemand extrem gut beobachtet hat. Also ich nehme an, dass der Comiczeichner selber auch auf einer Kunstschule war und da gibt es eben diese klassische Szene, dass er, dass jeder ein Porträt von sich zeichnen soll und er malt ein super geiles, super realistisches, tolles Porträt und irgendeiner aus der Klasse malt echt so einen total beschissenes, wie von einem Kind gemaltes und alle missachten eigentlich sein Bild, als sie es dann alle, sollen es dann alle an die Tafel hängen und reden eine Stunde lang über dieses total beschissene und wie viel sie sich doch getraut hat und dass sie so aus sich rausgegangen bin. Und solche Szenen hat jeder, der mal eine Kunstakademie von innen ein paar Jahre sehen durfte, kommt es extrem bekannt vor. Und es ist aber auch noch so eine Murder-Mystery-Geschichte und es ist auch ein bisschen Coming of Age, also verliebt sein und so weiter. Also ist ein kleiner, feiner, schöner Film, der völlig untypisch jetzt ist, wenn man die anderen Filme, die wir jetzt besprochen haben. Ich möchte noch zwei Superhero-Filme nennen, die alle scheiße finden. Und dadurch, dass die alle so scheiße gefunden haben, habe ich mir die mit den niedrigsten Erwartungen überhaupt angeguckt. Und vielleicht haben sie mir auch deswegen so gut gefallen. Und zwar bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Erde, der großen Spaß zumindest an der ersten Stunde von Catwoman hatte, weil ich fand, dass Halle Berry super cool diese Katzenbewegung gemacht hat. Und natürlich hatte Michelle Pfeiffer damals in dem Batman-Film eine coole Catwoman gemimt, aber ich fand gerade, was mir am Superheldenfilm am besten gefällt, ist dieses langsam zum Superheld werden. Also auch bei Spider-Man war das ja sehr schön umgesetzt. Also dass der Film nicht damit anfängt, dass derjenige schon der Superheld ist, sondern dass man sieht, es ist ein Mensch wie du und ich, der auf einmal irgendwelche Fähigkeiten kriegt. Und das hat mir bei dem Catwoman super gut gefallen, als sie dann in ihrem Wohnzimmer sich katzenhaft von der Lehne des Sofas auf was weiß ich was, den Stuhl springt und der andere Film, den ich auch mit sehr, sehr, sehr niedrigen Erwartungen angeguckt habe, alleine schon wegen des Hauptdarstellers und den ich dann eigentlich zumindest ganz okay fand, war Daredevil.
War so klar, wegen dem Schauspieler, Hauptdarsteller. Ja, den Hauptdarsteller finde ich nämlich auch sehr schlecht. Ich fand Daredevil aber auch unerwartet gut, als ich ihn gesehen habe, muss ich sagen. Und ich war von der, wie heißt sie, die Elektra?
Jennifer Garner.
Garner, von der ich noch viel weniger erwartet hatte im Vorfeld. Die fand ich sogar sehr gut in der Rolle. Also ich kenne auch die Elektra-Comics und fand sie eigentlich sehr gut präsentiert. Dafür, dass sie, ja, also dass ich sie eigentlich gehasst habe vorher quasi. Aber ich muss dir recht geben, Daredevil hat mir auch gefallen. Also,
aber Daredevil hat ein riesiges Problem, finde ich. Wenn okay. Für einen Superheldenfilm kann der Daredevil-Typ eigentlich nichts. Also die Geschichte ist doch die, dass er eigentlich blind ist, aber dadurch, dass er halt irgendwie so ein geistiges Sonar hat, kann er dann doch wieder sehen. Mit anderen Worten, er kann sehen.
Ja.
Nee, er hat geschärfte Sinne. Das heißt, er hat so ein Sonar, er kann besser hören. Ich glaube, er kann auch besser riechen. Er hat auf jeden Fall geschärfte Sinne, gesteigerte Schnelligkeit, noch ein paar Sachen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht aus dem Film, sondern aus den Comic-Heften. Und mein letztes Daredevil-Heft ist auch schon ewig her, aber das wird einfach im Film nicht ordentlich transportiert, kann ich schon mal sagen.
Und zu Elektra wollte ich ganz gerne noch was sagen. Das war gerade, als ich J.J. Abrams hatte, bevor er Lost gemacht hat, so eine andere Fernsehserie gemacht, also eigentlich ein paar. Alias. Genau, und er hat halt Alias gemacht für 2 Seasons. Und gerade als ich im absoluten Alias-Hype war, wo ich wirklich auf jede Folge so gebannt war wie auf eine Folge Lost, kam, glaube ich, auch Elektra raus. Und deshalb habe ich mir den Film auch sehr gerne angeguckt. Was ich erstaunlich oder doof daran fand, war diese Endboss-Kämpfe. Die wurden irgendwie relativ schnell abgedreht und weggefrühstückt.
Ich kann mich an die Endbosskämpfe nicht mal mehr erinnern.
Das war gegen Bullseye, hier unser Frauenschwarm, wie heißt der noch, hat den gespielt? Ja, ist auch egal. Gegen Bullseye war auch nicht besonders. Colin Farrell, genau. Und dann am Ende gegen den Kingpin, der leider etwas fehlbesetzt war, von der Statur her ganz gut, aber der ist eigentlich in den Comics weißer und ist auch von der Rolle her, ja, es kommt also er kommt nicht so bossy rüber, wie er eigentlich ist, weil im Marvel-Universum, um mal ein bisschen aus dem Universum zu plaudern, ist er halt der größte Gangster-Boss überhaupt eigentlich, also im ganzen Marvel-Universum. Er taucht auch in den Spider-Man-Heften ursprünglich auf, also er ist, kommt ursprünglich aus der Spider-Man-Serie und ich finde nicht, dass er im Comic wirklich so rüberkommt, wie er sollte, als Oberboss, der auch noch krass kämpfen kann und 12 Leute auf einmal umlegt, obwohl er total fett ist, ist er angeblich nur aus Muskeln bestehend. Ja, ist halt ein Kompromiss, sage ich mal. Von der Statur her hätte man wahrscheinlich keinen Weißen gefunden, der noch gut schauspielern kann und der gepasst hätte auf die Rolle, denke ich mir. Aber es ist für Fan des Marvel-Universums irgendwie schwierig, dann halt einen Schwarzen zu akzeptieren als den Kingpin, weil der Kingpin wirklich in Dutzenden, Tausenden Heften wahrscheinlich mittlerweile aufgetaucht ist. Und es ist, als wenn man Spider-Man schwarz machen würde für mich.
Apropos zum Thema Comic-Verfilmung und die Hauptdarsteller nicht ihre Rasse konform im Real Life umzusetzen. Es gibt ja jetzt demnächst eine Verfilmung von Avatar The Last Airbender. Hallo? Hört ihr mich noch?
Ich höre dich super.
Hallo? Ihr seid weg. Hört ihr mich
noch? Ja, wir hören noch. Euch.
Aber
das war's.
Ich weiß nicht, Carsten, ob du dazu was gehört hast von Avatar,
The Last Airbender, ja, also es ist halt
die neue Shyamalan-Verfilmung.
Genau.
Da ist bis auf den Hauptdarsteller, sind wohl alle Nebendarsteller, irgendwelche weißen Amerikaner, anstatt eben wie im Original asiatisch angehauchte Menschen. Und da gibt es einige Asiaten in Amerika, die das total scheiße finden, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber dann will ich noch zwei Filme kurz und damit auch abschließen, weil wir, glaube ich, die 2 Stunden schon locker wieder voll haben. Ja. Und zwar einmal wäre das 2 deutsche Filme. Einmal Der bewegte Mann. Ja, ist jetzt kein Hammerfilm, aber ich dachte, wenn wir schon mal einen Deutschen da haben, dann sollten wir den auch nennen, eine Comic-Verfilmung. Und die andere darfst du nennen, Carsten.
Du meinst Kondom des Grauens oder was?
Genau.
Ja, ganz schreckliche Comic-Verfilmung und würde ich absolut keinem empfehlen.
Hallo?
Ja, hi. Wir haben uns gerade noch über Der bewegte Mann und Kondom des Grauens unterhalten. Und ja. Ich wollte nur sagen, dass ich beide nicht mag.
Ich habe nur mal Der bewegte Mann ein bisschen gesehen, aber kann nichts zu sagen.
Also man muss jetzt sagen, ich habe es nur deswegen genannt, weil es die einzigen sind, die mir aus Deutschland eingefallen sind. Und also Wiki habe ich jetzt aber nicht gesehen. Also Comic-Verfilmung. Aber ich bin großer Ralf König-Fan. Ich liebe die Comics und ich finde ja, die Comics sind fast alle Comics, die sich sehr an normalen, also jetzt zwar in der homosexuellen Welt lebenden, aber Rom-Com im Grunde sind die Bücher alle. Und er hat jetzt auch ein Hetero-Rom-Com gemalt, aber ich schweife ab. Aber das ist eher so, dass er mit seinen Comics ein bisschen die Rom-Coms nicht kopiert, aber wiedergibt, die man von Filmen kennt. Also da gibt es überhaupt keine Superhelden und total Slapstick-mäßige Einlagen, sondern es sind eigentlich ziemlich straighte Geschichten, auch wenn das Wort straight bei ihm nicht passt. Und oft ist es ja eher so, dass die Filme sich an Comics orientieren, die deswegen Comics sind, weil sie eben Sachen machen können mit dem Stift, die man auf der Leinwand bis vor kurzem noch nicht machen konnte. Aber ich denke, wir sollten es dann hier langsam auch mal abschließen. Was sagt ihr?
Also ich würde höchstens noch jetzt ein paar in die Runde werfen. Wir haben halt die großen Marken X-Men und Spider-Man nicht.
Oh ja.
Und ich werf mal kurz einfach noch die ich noch jetzt nennen würde, in die Runde und wir gucken, was wir davon vielleicht noch schaffen. Das wären halt X-Men, Spider-Man, Judge Dredd. Kurz vielleicht noch Masters of the Universe.
Oh mein Gott.
Lady Snowblood und Superman.
Okay, also Superman habe ich nur den also in Erinnerung, diesen letzten, da war ich im Kino und den fand ich so, ja, da fand ich eigentlich wieder die besten Szenen, nur die Anfangsjahre, also wo er noch jung war und praktisch seine Superpower entdeckt hat. Und die X-Men-Filme sind zumindest die ersten beiden grandios, fand ich.
Kann ich auch nur bestätigen. Also ich bin ein sehr großer Fan der X-Men-Comics. Und ich finde, der erste Teil ist auch ein sehr, sehr, eine sehr würdige Filmumsetzung. Man bekommt halt wirklich, also es ist eine sehr comic-nahe Umsetzung der ersten 70er Jahre X-Men-Hefte so. Also vom Jahrzehnt her. Man hat bei Marvel sowieso das Gefühl, dass sie sich nach Jahrzehnten orientieren. Also auch bei den Spider-Man-Filmen ist es so, der erste Spider-Man orientiert sich ja wirklich an den Anfängen von Spider-Man, wo er noch der junge der Parker ist, der seine Kräfte findet. Und bei X-Men ist es ganz ähnlich. Und ich finde die X-Men deshalb auch interessant, weil aus den Mutantenproblemen, die ja auch so einen Bezug im Prinzip zu Rassendiskriminierung und so haben, die, ja, jetzt verhaspel ich mich gerade ein bisschen, die Geschichten, die daraus entstehen und die Probleme der einzelnen Charaktere und ihr Denken ist halt ungewöhnlich für Superhelden-Comics und auch für den Film. Das hat mir sehr gefallen. Und
wie fandst du denn das Casting?
Ich hatte ein Problem mit Wolverine, bevor ich den Film gesehen habe. Und danach fand ich ihn sehr gut. Hat mich überzeugt. Und ansonsten, wie heißt er denn hier, John Lee?
Patrick Stewart.
Patrick Stewart, auch super als Professor X. Also X-Men 1 ist einfach ein super Film. Also,
findest du den zweiten so schlecht? Oder?
Nee, ich will den zweiten gar nicht schlecht reden. Ich finde, der zweite ist auch noch sehr gut. Ich finde, also sagen wir mal, der ist einen ganz kleinen Tick schlechter, finde ich, aber auch sehr, sehr gut. Der dritte baut dann schon stark ab.
Ja, beim dritten wurde auch einfach der falsche Script genommen, weil es gibt einen Scriptwriter, der hat, glaube ich, den zweiten und den ersten gemacht. Und der hatte auch in einem amerikanischen Filmpodcast mal erwähnt, was er eigentlich für den dritten sich gedacht hatte. Und das klang so viel geiler als der dritte, der schon ein ziemlicher Abstieg ist. Und ist, glaube ich, auch nicht mehr vom selben Regisseur wie 1 und 2.
Was ich nur noch einwerfen wollte, gerade bei X-Men und dem Cast gibt es halt, spielen da zwei Leute mit, die immer erwähnenswert sind. Das eine ist halt, oder der eine ist halt Ray Park. Sagt der Name euch was?
Nein.
Nicht. Ja, also das ist Toad also eher eine kleine Rolle im X-Men-Film, aber ganz interessant, der Typ ist halt in Wirklichkeit so ein super krasser asiatischer Kampfkunstmeister, also auch im echten Leben. Der hat irgendwie in Wushu irgendwelche Gürtel und hast du nicht gesehen. Und der hat zum Beispiel auch den Darth Maul gespielt, also in Star Wars Episode 1, hat den Typ mit dem Doppellichtschwert. Und die zweite Person, die, glaube ich, nur in ihren absoluten Höhepunkt in der X-Men-Trilogie hatte, oder waren es schon vier Teile inzwischen? Nee, es waren nur drei. Und danach irgendwie völlig abgetaucht ist und ich glaube davor auch keiner gesehen hat, ist Rebecca Romijn-Stamos, die Mystique in dem Film oder in den Filmen spielt. Also hier die Blaue mit den Haaren, die Figur immer wechseln kann. Und ich glaube, die hat man danach auch nie mehr irgendwo gesehen.
Hat einer von euch die X-Men-Comics wenigstens ein paar Mal gelesen?
Nee.
Gelesen nicht, aber ich habe die RTL-Serie, glaube ich, früher mal geguckt. Aber die war irgendwie ganz anders. Da ging es dann zum Schluss auf irgendeinen komischen Dinosaurier-Planeten oder auf so eine komische Insel, ich weiß das nicht mehr. Ja. Und es spielte auch irgendwie sehr stark in der Zukunft, wo ich auch irgendwie vergessen habe, was das für ein Handlungsstrang war.
Das sind halt, also da werden in den Filmen und auch in der Trickfilmserie werden halt einzelne Handlungsstränge aufgegriffen aus den Comics, die halt teilweise abgeändert werden für den Film oder halt für die V-Serie. Also die Fernsehserie wurde halt auch natürlich ein bisschen mehr auf jüngeres Publikum zugeschnitten. Und diese Dinosaurierwelt ist das Wilde Land, nennt sich die. Die taucht auch im Marvel-Universum auf. Die ist irgendwie versteckt auf dem Erdball. Ich glaube, in der Arktis liegt die irgendwie und man kommt da halt nur ganz schwer hin. Ist auch unwichtig, aber es ist halt, wird halt nur ein paar Folgen gewesen sein werden, wo das halt aufgetaucht ist, nehme ich mal an. Ich kann auf jeden Fall jedem nur die X-Men-Comics ans Herz legen. Besonders hervorheben möchte ich mal die Serie Age of Apocalypse, nennt sich das. Das ging damals im Marvel-Universum über alle Serien, also auch über Avengers, Fantastic Four, glaube ich auch, also über das ganze Universum kann man die querlesen und die ist in Deutschland aber hauptsächlich in den X-Men-Comics erschienen und die ist einfach großartig, also da kann man, die wurde auch ausgezeichnet mit diversen Preisen und wenn man X-Men gut findet, kann ich wirklich nur jedem mal diesen Teil der Serie ans Herz legen.
Ja, also das kann ich auch bekräftigen, also ich habe die vor vielen, vielen Jahren mal gelesen auf Empfehlung von meiner Schwester und habe sonst nicht so viel Comics gelesen, immer mal so vereinzelt ein bisschen und die Serie fand ich aber auch unheimlich top, also was mir ein bisschen weniger gefallen hat, war, dass gerade in diese Serie macht es speziell, dass die Charaktere da, dadurch, dass das irgendwie in so einer anderen Wirklichkeit spielt, dass die alle ein bisschen anders sind. Und die haben mir teilweise besser gefallen, als sie eigentlich normalerweise sind in der regulären Serie. Und das ist dann am Ende halt ein bisschen schade.
Ja, man muss, also es ist zum Beispiel so, dass Wolverine in Age of Apocalypse, also es ist im Prinzip wie eine andere Realität, hat sie ja schon gesagt. Wolverine ist zum Beispiel auf der Seite der Bösen anfangs, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ihm fehlt eine Hand. Er hat halt einen Adamantium-Stumpf im Prinzip. Und so wurden viele Charaktere geändert. Magneto ist beispielsweise in dieser Realität auf Seiten der Guten und die Realität hat eine gewisse Anlehnung zum Dritten Reich, also sprich, da geht es um Mutantenverfolgung und in der Realität geht es halt um den Krieg zwischen Mutanten und Menschen. Und die Mutanten sind in dem Fall schon an der Macht und es findet in Nordamerika halt Säuberung von Menschen in Städten statt und so. Das ist sehr.
Ja, aber so ansatzweise gibt es den Konflikt doch immer bei X-Men.
Ja, das ist halt das, was ich auch vorhin meinte. Es ist halt dadurch so interessant, das Comic und auch die Filme, dass es immer um Diskriminierung im Prinzip geht und dass die Charaktere damit klarkommen müssen, wie zum Beispiel Rogue, dass Rogue niemanden berühren kann. Sie kann niemanden küssen, sie kann keinen Sex haben, sie ist immer in ihrem Anzug gefangen und das wirkt sich natürlich auch auf ihre Probleme, ihre psychischen Leiden aus und so hat jeder Charakter ein bestimmtes Päckchen zu tragen und das hat in X-Men einfach es ist viel tragender für die Serie und für die ganzen Charakterentwicklung als in anderen Superhelden-Serien. Also es wirkt auch erwachsener dadurch, finde ich, als jetzt ein Spider-Man oder ein Iron Man.
Okay, bevor wir jetzt komplett in den Hardcore Superhelden-Talk kommen und da wir zeitlich auch schon einiges auf dem Buckel haben, möchte ich mich auf jeden Fall ganz, 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 ganz herzlich bei Yara und Philipp bedanken, die uns ein bisschen aus der Patsche geholfen haben, weil uns die anderen Zello-Leute ein wenig im Stich gelassen haben. Ich möchte noch für nächste Woche das Gesprächsthema wird, also für die anderen Säcke, die jetzt irgendwo am Strand liegen, naja, 2 Uhr nachts bei Scheißwetter, aber egal, für nächste Woche durchgeben und zwar ist es nächste Woche und es wird den Carsten besonders freuen.
Ich bin gespannt.
Actionfilme.
Endlich.
Rambo. Juhu.
Ja, oh, Rambo. Rambo ist toll.
Und freue mich, dass alle wieder zugehört haben. Ich hoffe, die Soundqualität ging einigermaßen in Ordnung. Wir mussten improvisieren und nächste Woche wieder an derselben Stelle, wie man so schön sagt, mit dem ursprünglichen Team. Und ich bedanke mich und sage Tschüss.
Jo, hat mich gefreut. Tschüss, Jungs.
Tschüss.
Tschüss.